Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben uns wieder einen weltberühmten Gast ins Studio geladen, nämlich den...
Den Thomas alias der Brettspiel-Bieber, bekannt von Better Board Games.
Der funky Brettspiel-Bieber.
Genau. Rhythmus mit Biss.
Schön. Ja, tatsächlich. Also schon einige mit Biss gesehen. Schön. Wir machen jetzt nicht, wie wir es beim ersten Mal hatten, bisher ein zum zweiten Mal bei uns. Daher gibt es keine Brettrunde mit den durchlöchernden Investigativfragen. Nein, wir können auch gleich eigentlich ins Thema reinspringen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mal auf alte Spiele mal wieder zurückgehen und uns mal Spiele zwischen 2010 und 2014 mal rausgreifen und gucken, ja, was denn damals gut ging, also was vielleicht bekanntere Spiele sind, aber auch, welche Spiele vielleicht untergegangen sind über den Laufe der Zeit und ja, vielleicht dann doch nochmal Liebe erfahren sollten. Also zumindest mal die, die ich mal aufgeschrieben habe, die habe ich noch alle in der Sammlung drin. Genau, und vielleicht können wir auch da vielleicht das Herz erwärmen, bei dem einen oder anderen Spieler oder Spielerin, sich das Spiel mal anzuschauen. Genau, das wäre das Thema, also ja, Oldies, Goldies, Hidden Gems 2010 bis 14. Sagen wir es mal so, wenn das der Titel sein soll. Genau.
Wer hat möchte, es mir auch nicht leicht gemacht. Ja,
wenn man immer nur den letzten heißen Scheiß spielt, ja.
Ja,
ist da so. Geht halt auch einiges unter. Das
war alles vor meiner Zeit, nee, Quatsch. Ich bin noch so jung.
Genau. Sind jetzt keine Spiele aus den 70er Jahren? Da wird mir jetzt aktuell fast nur eins einfallen. Das wäre doch, wie hieß das mit den Hasen?
Hase und Igel.
Hase und Igel, genau.
War das doch aus den Hasen, ja. Habe ich nie gespielt, muss ich sagen.
Gerade noch 70er. Ich glaube, es ist 79, oder? Also zumindest hat es das Spiel des Jahres gewonnen. Ich glaube, das Original ist schon ein bisschen älter. Aber ja, das wäre schwieriger gewesen. Das ist dann für eine der nächsten Folgen vielleicht die Best of the 70s.
Da bin ich dann raus. Da gibt's keinen heißen Scheiß mehr. Nein,
Quatsch. Ja, wobei das aber auch durchaus interessant wäre, weil es sind ja, die Geschichte in einem Zeitstrahl sieht, dann lernt man ja immer auch aus der Vergangenheit und das ist die Basis von modernen Brettspielen. Daher lohnt sich dieser Blick nach in die Vergangenheit durchaus, weil es gibt ja dann doch ewige Klassiker, also
können in den 80ern anfangen. Da wäre ich dabei.
Das könnte uns einfacher fallen,
da, ja. Ja, da wird es einfacher, ja. Aber einfach, weil wir dann auch am Leben waren.
Ja, haben wir schon mit 2 Jahren gewürfelt.
Yeah,
genau. Schach gespielt.
Nee, aber um es dir etwas leichter zu machen, Basti, haben wir ja mit 2010 bis 2014 angefangen und robben uns dann langsam in die Vergangenheit, zurück in die Zukunft. Genau. Wer möchte da anfangen?
Ja, da würde ich sagen, immer der Gast darf zuerst.
Der Gast, kein Druck hier, der Gast darf zuerst. Also ich habe mir ja ein paar Sachen hier aufgeschrieben und habe jetzt mal Spiele rausgesucht, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also es ist jetzt keine Dinge, die man noch nie gehört hat, aber ich habe jetzt nicht die alleroffensichtlichsten Picks genommen, weil man ja schon sagen muss, 2010 bis 2014, da waren schon echt starke Jahrgänge dabei. Also gerade 2012, da kamen ja einige Sachen raus, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, die man heute noch spielt. Mein erster Pick wäre jetzt Tobago aus dem Jahre 2010. Klein bisschen geschummelt. Ich glaube, es kam offiziell Ende 2009 raus, aber 2010 war es dann auch beim Deutschen Spielepreis und so weiter dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Das ist ein Familienspiel mit einem sehr markanten Cover auch. Das spielt nämlich auf der Insel Tobago. Da sind auch so schöne Figuren mit dabei, auch auf dem Cover, die so aussehen wie diese Steinviecher von den Osterinseln. Und die Idee in dem Spiel ist, dass wir auf Tobago auf Schatzsuche gehen und wir fahren damit unseren kleinen Jeeps durch die Gegend und versuchen immer 4 Schätze gleichzeitig zu finden. Aber wo diese Schätze auf dem Spielplan auftauchen, das entscheiden wir in so einer Art umgedrehte Deduktion. Also wir haben sozusagen so 4 Bereiche neben dem Spielplan, wo diese Schätze definiert sind. Und dann spielen wir da Karten hin aus unserer Hand. Da steht dann zum Beispiel drauf, der schwarze Schatz ist neben einem Flussfeld. Und dann gibt es auf der Karte halt, keine Ahnung, 20 Felder, die so neben dem Flussfeld sind. Und irgendwann spielt dann jemand eine weitere Karte dorthin, da steht drauf, aber es ist nicht in einem Umkreis von 2 Feldern von einer Palme. Und so wird es quasi immer eingeengter, wo dieser Schatz ist, und irgendwann bleibt nur noch ein Feld übrig, das aber wir bestimmen. Also wir finden nicht sozusagen raus, wo das ist, sondern wir bestimmen das selber aktiv. Und sobald dieser Schatz dann auftaucht, kann man da hinfahren und den sich holen. Und dann kriegen alle Gold von so einem Kartenstapel, die da entweder Hinweise mitgegeben haben oder halt dann dorthin gefahren sind, um den zu heben. Und das ist irgendwie ein total interessantes Spielprinzip, weil man sozusagen selber mitsteuert, welcher Schatz als nächstes gefunden wird und wer wie viel Gold vielleicht dann irgendwie für einen rauslässt. Am Ende gewinnt der, der das meiste Gold hat. Und es hat aber relativ simple Regeln. Also ich finde, das ist ein super cooles Familienspiel, was auch immer noch gut funktioniert. Gerade weil dieser Mechanismus halt nicht so verbraucht ist. Also den kennt man jetzt aus anderen Spielen nicht so sehr. Und ich finde, das hat einen unglaublichen Aufforderungscharakter. Also das hat so ein modular würde ich es nicht nennen, aber es besteht aus so 3 Spielteilen, die diese große Insel machen. Also man kann es unterschiedlich zusammensetzen. Und dann hat man eben halt diese kleinen Hütchen und Palmen und diese kleinen Steinfiguren, die sich auch dann noch drehen. Da kommen dann noch so Zauberamulette zum Vorschein, mit denen man coole Extra-Aktionen machen kann. Das sieht alles total schön aus. Also hat man irgendwie schon Bock, dieses Spiel zu spielen, wenn man es auf dem Tisch sieht. Aber es ist in der Stunde runtergespielt. Und wie gesagt, eigentlich für alle Altersklassen und auch für Gelegenheitsspieler super gut geeignet.
Ich habe es einmal gespielt, schon ewig her. Ich bräuchte tatsächlich einen Regelrefresh. Zeit geht rüber.
Ich habe das natürlich noch nie gespielt. Nein, habe ich echt nicht. Aber ich habe schon gesehen. Also so ist es nicht.
Ich glaube, da gab es auch irgendwann mal eine Neuauflage. Also die man jetzt bekommen kann, das ist auch die, die bei mir im Schrank steht, die hat auch so ein bisschen geändertes Artwork nochmal, wobei sie von den Regeln, glaube ich, nichts geändert haben. Irgendwann kam auch mal noch eine Erweiterung raus, da ist dann so ein Vulkan in der Mitte da noch irgendwie hochgegangen und da musste man vor diesem Vulkan noch fliehen. Das habe ich aber nur ein einziges Mal gespielt, also ich finde das Grundspiel an sich auch schon echt cool. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo es aktuell zu haben ist, aber das ist so ein Ding, das dürfte auch nicht mehr besonders teuer sein. Wenn jemand ein gutes Familienspiel sucht, ist es auf alle Fälle eine Empfehlung wert.
War das nicht bei Zoch?
Zoch, ja. Zoch. Ja, doch, ja.
Ja.
Nee, cool. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus mit den Materialien. Muss ich natürlich gleich mal aufrufen.
Ja, ich bin schon mal sehr froh, dass ich gleich was ausgewählt habe, was ihr nicht auf dem Schirm hattet, dass wir hier keine Doppelungen haben. Und ich bin ja auch schon sehr gespannt, was ihr dann alles noch so nennen werdet, weil wir uns ja vielleicht auch gegenseitig inspirieren und heute Nacht dann der Shoppingkorb wieder voll ist. Weil wir sagen, oh, das kannte ich ja noch gar nicht, das muss ich auch mal ausprobieren.
Ah, ich glaube, das kommt bei mir eher weniger, eher bei Phil dann.
Ja, bei mir könnte es bei kleinen Anzeigen
also ein das Run Kaufen auslösen. Ja, aber bei mir ist das Problem, dass ich, glaube ich, keine Spiele habe, die so überraschend sind, sagen wir es mal so.
Ja, ist gut. Hast du denn was aus 2010? Sollen wir es vielleicht chronologisch angehen, dass wir 2010 anfangen und dann entsprechend weitergehen? Oder wir können es auch gemischt machen?
2010? Nein, ich habe 2011.
Da würde ich vorschlagen,
was aus 2010?
Ja, ich habe noch was aus 2010.
Ja, dann hau raus.
Ich hätte sogar 2 Sachen aus 2010. Ich würde aber das zweite tatsächlich eher, vielleicht machen wir noch eine Shortlist ganz am Schluss, noch kurz mal nennen. Aber das, was ich aus 2010 wirklich geil finde, war Firenze oder ist Firenze. Ein Spiel von Andreas Steding mit Illustrationen von Michael Menzel, den ich natürlich sehr schätze. Irgendwie gefühlt so ein Artist von 2010 bis 2020, Primetime. Genau, Firenze, wie man es schon wieder sagt, es ist am Ende des Tages wieder so ein Eurogame mit einem Städtethema, wie es kaum welche gibt in der Brettspielszene. Genau, wir sind Baumeister im 12. bis 14. Jahrhundert und bauen die für Florenz typischen Türme. Das machst du mit Aktionskarten, die entsprechend ausliegen. Und wenn du dran bist, dann nimmst du dir so eine Karte. Auf denen sind dann auch verschiedenfarbige, ja, sagen wir mal Dächer. Das sollen quasi die Bausteine sein. Und da suchst du dir entsprechend welche aus. Das ist natürlich wieder abhängig, welche Farben und wie viel du nehmen darfst, etc. von den Karten. Na, da will ich gar nicht so weit reingehen. Aber das Lustige bei dem Spiel ist, es hat was durchaus Taktisches, weil du baust tatsächlich deine kleinen Türme. Und diese Türme musst du dann quasi einlösen für Arbeitsaufträge. Heißt, du hast ein Spieltableau mit verschiedenen farbenen Türmen drauf, die auch verschiedene Stockwerkhöhen haben. und muss dann quasi, um ein Stockwerk abzuschließen, genau so einen Turm in der Farbe nachbauen mit diesem diesen Holzklötzchen. Jetzt kann es aber sein, dass du es gar nicht so fertig bekommst, wie du es machen müsstest, und dann musst du als Strafe das Ganze abreißen, und das schlägt dich dann halt wieder so ein bisschen zurück. Heißt, du musst halt immer wirklich gucken, dass du wieder an deine Steine drankommst, dass du weiterarbeiten kannst an dem Turm, ansonsten wirst du etwa so da bestraft. Wenn man es erstmal den Kniff raus hat, ist das kein Problem, aber am Anfang hast du dann doch so ein bisschen hier und da so einen Frustmoment gehabt. Wenn man den überwunden hat, hat es aber total Spaß gemacht. Ich würde sagen, es ist eher ein Kennerspiel, auf jeden Fall kein, ist ab 12 Jahre, ja, passt auch. Und bei diesem Ärgermoment ist durchaus etwas, was, ja, sag mal Kennerspiel. Ist aber tatsächlich schnell runtergezockt. Du hast es, egal mit wie viel du es spielst, innerhalb von 60 Minuten durch, teilweise auch drunter. Und das hat mich irgendwie total, das hat mir immer total Spaß gemacht. Und wir haben nur Stunden Zeit, komm, schnell erklärt, runtergezockt und ja, mega.
Mega.
Ich muss auch sagen, ich war eine Zeit lang ein Andreas Steding-Fanboy.
Ja.
Eine Zeit lang.
Stille breitet sich aus.
Na, also er hat ja schon ein paar coole Spiele gemacht. Firenze war auf jeden Fall eins davon. Er hat aber auch zwischendrin so viele Mediocre-Geschichten gehabt, also mittelmäßige Spiele, nie schlechte Spiele, wie ich finde. Aber das war irgendwie so, ja, wenn man Fanboy ist, glaube ich, hat man immer so ein bisschen den Fehler, dass man zu viel dann wieder erwartet und das nächste muss noch größer und besser sein. So ein bisschen auch wie beim Suchi, da war ich auch eine Zeit lang Fanboy. Mittlerweile bin ich da gesettelter und warte einfach auf den nächsten geilen Titel. Mhm. Genau. Aber das waren, glaube ich, meine jungen Jahre noch. Da war ich noch wild.
Der Witz ist, als du angefangen hast, davon zu erzählen, habe ich mich gefragt, ob ich das Spiel gespielt habe, weil der Titel kam mir schon bekannt vor. Mhm. Also habe ich hier auch mal nebenher auf Boardgame Geek nachgeguckt und offensichtlich habe ich es gespielt. Ich habe es nämlich geratet damals. Und ich hab dem Spiel eine 4 von 10 gegeben.
Wow.
Okay. Schön. Ich habe jetzt Bilder gesehen und ich erinnere mich so ganz dunkel wieder. Ich habe das auch nur ein einziges Mal gespielt. Ich glaube, dass damals auch die Spielrunde irgendwie nicht so der Hit war. Und ich glaube, dass, also ich war nie ein stetiger Fanboy. Ich mochte zum Beispiel auch Hansa Teutonica nie. Das ist ja auch ein absoluter All-Time-Classic von ganz vielen. Ja. Und für mich war das so der Inbegriff von Cubes durch die Gegend hin und her schieben. Aber das ist, glaube ich, einfach nur nicht meine Art von Spiel. Also ich glaube, Firenze, sehe ich ja auch hier, hat sehr, sehr viele gute Bewertungen. Ich glaube, das war einfach nur nicht so meine Art, zumindest damals nicht. Vielleicht müsste ich es mal wieder nochmal auf den Tisch bringen.
Also stetigen Designs sind immer etwas, sagen wir mal, sind nicht immer die großen Leckerbissen vom Material her und vom Aussehen her. Also Firenze finde ich immer noch eins der schönen, aufgrund dessen, dass eben der Michael Menzel daran auch gearbeitet hat. Ja.
Die Turmfigürchen erinnern mich auch an was.
Die Figürchen kennt man auch noch aus anderen Spielen tatsächlich. Ich kann dir jetzt zwar nicht sagen,
die Bohnen-Erweiterung. Da waren die auch.
Ja, da waren sie auch drin.
Ich was bin war gerade so, deswegen. Carcassonne. 2001 ist das Spiel des Jahres geworden und ich glaube, die Burgen war ziemlich knapp dahinter, mein.
Aber jetzt, wo wir das Rating von Thomas haben, muss man jetzt nochmal als krassen Gegenkontrast geben.
Dein Rating, ja?
9.
9? Okay.
Ich habe das Spiel schon hoch und runter gezogen. Ich fand es echt cool. Und ich fand irgendwie auch, dass es untergegangen ist. Ja. Ist es jetzt ein Spiel, was ich heute noch rausziehe? Nein, ich glaube, das müsst gucken, wann ich das letzte Mal gespielt habe, aber das war sicherlich schon Ewigkeiten her.
Also ich habe es mir jetzt mal auf die Liste geschrieben. Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, würde ich das gerne nochmal ausprobieren. Weil es wäre nicht das erste Mal, dass sich Geschmäcker, ich meine, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, ne, muss man sagen. Also, dass sich das dann auch mal ändert. Und ansonsten ist es ja auch interessant, einfach aus spielhistorischer Sicht dann nochmal drauf zu gucken.
Ja. Na. Definitely.
Das stimmt.
Ja.
Aber ich würde es mir, glaube ich, nicht angucken. Also, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, es zu spielen, dann würde ich es bestimmt mal spielen. Ich meine, das habe ich ja öfters jetzt auch schon gemacht, wenn du Sachen vorgeschlagen hast. Ist jetzt nicht so, als würde ich mich jetzt ganz verwehren gegen solche Spiele.
Nee, ich glaube, man kann da getrost mal draufschauen, da macht man nichts schlecht. Ob das jetzt ein Spiel ist, was einen komplett hooken wird, I don't know. Ich glaube, dafür merkt man dem die Zeit auch so ein bisschen an. Aber dieses taktische Element ist halt ganz cool. Und dass du halt auch den anderen, also ein bisschen Ärgerfaktor, weil je nachdem, welche Farben wo liegen auf den Karten und du nimmst jetzt irgendwas jemand anderen weg und es wird nicht nachgezogen, das, was die Person braucht, hast halt ein bisschen Ärger. Also, ne? Vor 15 Jahren waren Ärger, also die anderen Ärgern-Faktoren gar nicht so schlimm. Heute, finde ich, ist das etwas, was ja teilweise sehr untergeht in der Gesamtspielmechanik. Früher war das tatsächlich eher ein Element, was du dann halt auch gemacht hast. Also, dass dieses Ellenbogen nach außen haben. Ja, das waren die Zeiten, wo ich halt Trash-Talk gelernt habe. Meine liebste Spielmechanik. Nee, sehr gut. Dann wären wir bei 2011, ne? Wenn du jetzt von 2010 nichts mehr hast.
Ich nicht. Nee, ich habe nur 2011.
Ja, dann hau raus.
Ja, dann komme ich jetzt mit einem ganz alten Spiel, was keiner kennt. Ja, das ist gelogen. Ja, bei mir sind das die Burgen von Burgund, also Castle of Burgundy geworden. Ja, ist halt mein Highlight, auch heute noch, mit der Neuauflage. Und ich habe es halt damals schon immer gespielt. Das Schlimme ist, ich habe mir, ich glaube, jede Version gekauft, weil ich dachte, sie wird jedes Mal schöner. Aber sie ist es nicht geworden. Bis jetzt die letzte rauskam und jetzt bin ich glücklich. Das war das. Also, naja, gut. Mal ganz kurz angerissen. Wer es nicht kennt, aber ich glaube, die meisten kennen es. Die Burgen von Burgund sind einfach ein, ja, Würfel... Ja, Rolling Game mit Plättchenlegemechanismus. Das heißt, Grunde genommen haben wir Würfel, die wir am Anfang unserer Runde würfeln und dann können wir je nachdem Züge durchführen. Sprich, von all dem Hauptplan nehmen wir von Kontoren je nach Würfelaugenzahl halt Plättchen zu uns in unserem Bereich und können von dort aus dann auf unser Tableau diese Plättchen legen. Und diese Plättchen, das sind halt Gebäude, Burgen. Es gibt welche mit Minen, um Silberlinge zu bekommen zum Beispiel. Damit kann man dann auf dem Schwarzmarkt halt weitere Plättchen kaufen. Tiere und auch Plättchen, die dir Boni geben, also sprich die Würfel ein bisschen beeinflussen können, plus minus eins. Oder halt, dass sie dir halt mehr Münzen geben und so weiter und so fort. Und du kannst Waren verkaufen, auch das funktioniert hier. Was ich damals immer zu selten genutzt habe, weil dadurch bekommt man nämlich eigentlich auch gut Punkte. Als ich es dann genutzt habe, habe ich dann auch mal gewonnen. Yay!
Wobei es kommt da wirklich drauf an, mit wie vielen Personen du spielst. Ja, zu zweit finde ich das gar nicht so relevant, aber wenn du zu viert spielst, ist Verkaufen halt echt das wichtig. Ding.
Ja, genau. Und ja gut, dann immer wenn du ein Feld, also es gibt verschiedene Gebiete, es gibt unterschiedliche Wassergebiete, die von 1 bis 3 oder 5, je nachdem welches Tableau du hast, weil man kann entweder, jeder nimmt dasselbe Tableau oder alle ein unterschiedliches Tableau, was ich auch immer ganz cool finde, weil dann kannst du ein bisschen Variabilität drinne. Ja, und stellen wir Gebiete fertig, bekommen wir halt dafür Gebietswertung. Und das ist halt das Coole daran, weil umso schneller du ein Gebiet fertigstellst, also es geht ja über mehrere Runden, und in der ersten Runde bekommst du noch richtig viele Punkte für eine Gebietsfertigstellung und in der letzten Runde kaum noch Punkte. Da lohnt es sich fast gar nicht mehr, überhaupt das Gebiet fertigzustellen. Und ja, hast du von einer Farbe, also Wasser oder, also es gibt Gelb, Grün, Beige, Silber, Blau und Dunkelgrün. Und hast du da eine Farbe komplett zugepuzzelt auf deinem Dings, dann bekommst du auch einen Bonus. Wenn du der Erste warst, kriegst du die höchste Punktzahl, dann gibt's für den Zweiten noch was und der Dritte kommt auf die Spieleranzahl an, gibt's auch noch was. Ja. Ansonsten gehst du leer aus. Ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight und das wird es, glaube ich, auch immer bleiben. Ich musste mir natürlich auch die große Box holen, habe auch immer noch die kleine Box. Irgendwie.
Hast du beide tatsächlich?
Ja, ich habe beide behalten.
Warum?
Also die eine nur aus Nostalgiegründen. Die steht auch nur so, weil ich finde seine Potten hässlich. Aber von vorne, also das Cover sieht schön aus, finde ich. The Castle of Burgundy das.
Aber welche Version? Meinst du jetzt die rote Version mit den
Ja, ich hatte ich habe beide. Deswegen, also die rote Version finde ich schicker als die mit dem grünen Aufdruck, also ne, also sprich mit dem Wald und so im Hintergrund. Also, da muss ich wirklich schon sagen, da finde ich die rote schöner mit den Emblemen da so aufgelistet. Die habe ich auch eher noch auch vorne stehen, sagen wir es mal so. Ja, und sonst habe ich jetzt die Big Box mit allem Zip und Zap, mit Matte, allem drum und dran mir da geholt und von Awakened Realms. Ja. Die und wissen, ich finde es schön.
Die wissen auch, wie man das Geld aus den Taschen zieht.
Auf jeden Fall, aber da ich dieses Spiel und ich finde, obwohl es halt schon so alt ist, ist dieser Mechanismus immer noch zeitgemäß und ich finde ihn immer noch cool und es kommt immer noch an. Alleine auf dem Brettspielwochenende, so oft wie dieses Spiel auf dem Tisch überall stand. Also es zieht auch heute noch und deswegen, also da sage ich, ja, top
Ding. Es ist halt ein geiles Spiel. Es ist ein geiles Spiel, es ist schnell erklärt, man kommt relativ schnell rein und man hat so viele Möglichkeiten. Das ist halt, man fühlt sich ganz, ganz selten komplett leer. Ja, also ja, oder hopeless oder hoffnungslos den Würfeln ausgeliefert.
Ansonsten und der Frust ganz am Ende, wenn du mal keine dann hast, um die Würfel zu beeinflussen und sie sind dann nicht so gefallen, was du den letzten Zug noch machen wolltest. Nein!
Schlecht vorgeplant.
Ja, genau.
Also ich bin erstmal beeindruckt, dass du es tatsächlich doch geschafft hast, eine Neuheit eigentlich hier mit reinzuschmuggeln, ne? Weil ja. Natürlich ja auch so ein bisschen auf die Special Edition schielst. Für mich ist die Burgen von Burgund auch über jeden Zweifel erhaben. Also wir sind gerade dabei, wieder für Better Board Games unsere Top 50 of all time zu drehen. Und ohne zu viel zu spoilern, das ist da ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ich mochte das immer schon, weil das einfach auch so ein smoothes Spielgefühl macht. Also es geht so schnell, du bist die ganze Zeit eigentlich dabei, irgendwas zu tun oder halt zu überlegen, wie du die nächsten Züge vorbereitest. Und das Einzige, was ich damals nie gut fand, war das Artwork. Also es hat mich wirklich teilweise krank gemacht, wenn du das bei schlechtem Licht spielst und sagst, ist das jetzt beige oder braun oder doch hellgrün, ja? Es war wirklich schrecklich. Und jetzt halt mit der neuen Edition ist es halt einfach wirklich das Top-Spiel geworden. Wobei man auch sagen muss, es braucht halt jetzt auch deutlich länger zum Aufbauen. Also gerade wenn man diese Miniaturen mit reinnimmt, das ist schon, also da geht manchmal ein bisschen was von diesem smoothen Spielgefühl verloren. Also deswegen habe ich die Originalversion hier auch noch stehen. Also die ganz alte von 2012. Ich habe da gab zwischendurch ja sogar mal eine Neuauflage mit so stärkerem Kontrast. Die sah ja ganz schrecklich aus. Also da muss irgendjemand, der irgendwie eine Sehstörung hatte, musste das irgendwie am Rechner, glaube ich, irgendwie da optimiert haben. Aber Gott sei Dank hat ja Awakened Realms jetzt irgendwie sich entdeckt, die Eurogame-Klassiker alle wieder neu auszubringen. Also großartiger Pick. Ja, das ist wirklich definitiv eins der besten Spiele der letzten 15 Jahre.
Ja, sehe ich auch so. Und ich habe auch das Kartenspiel von dem.
Das hatte ich einmal gespielt und wieder verkauft hinterher.
Ja, aber du konntest das sogar mit nutzen, ne? In der Box oder das.
Es gab ein was? Es gab ein Kartenspiel.
Ja, vergiss es gleich wieder. Das brauchst du
nicht. Ich will es auch nicht, aber das Würfelspiel kannte ich, das habe ich auch schon gespielt.
Ja, das gab es auch als Kartenspiel.
Als Kartenspiel, krass.
Ja, das kam sogar, glaube ich, vor dem Würfelspiel raus. Aber du hast echt gar nichts verpasst, wenn du das nicht hast.
Nicht wirklich, aber ich habe es immer noch hier stehen. Also ich habe es einfach mit in die Box reingesortiert, weil es gab auch Platz dafür. Deswegen war das halt mit eingezogen.
Mehr Spiel.
Ja, alles drin, kann ich wenigstens sagen, ist komplett.
Wollt ihr weiter chronologisch vorgehen? Weil ich hätte dann jetzt tatsächlich was aus 2011.
Ja, dann hau raus. Ich 2011 war ein starkes Jahr, also ich hätte so viel für 2011.
Warte, bis wir bis bei 2012 sind, da geht's jetzt richtig los. Also, ich habe jetzt hier extra was ausgewählt, was Basti hier auch super gefallen wird, weil da kommt nämlich jetzt bald eine neue Version raus, die aber einen kleinen Twist mit sich bringt. Und zwar habe ich jetzt Flashpoint Fire Rescue ausgesucht. Ich sehe wieder fragende Gesichter. Es ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir in die Rolle von Feuerwehrmännern und Frauen Feuerpersonen schlüpfen, die quasi in ein Haus reinlaufen müssen, Brände löschen müssen und da diese ganzen Bewohner, inklusive Haustiere, alle retten müssen, bevor quasi dieses ganze Haus in Flammen aufgeht. Und es hat noch so ein bisschen diese Klassiker-Elemente, wie auch bei Pandemie. Du hast halt eine bestimmte Menge an Aktionen. Ich glaube, du hast 4 Aktionspunkte und dann kannst du eben halt da laufen und löschen und Türen einschlagen und so weiter. Und musst halt immer irgendwie so überlegen, was ist jetzt gerade wichtiger? Müssen wir dieses Feuer eindämmen oder müssen wir quasi jetzt versuchen, die Leute schnell rauszuholen? Weil wenn dann die Spieler dran waren, kommt das Spiel ran und dann wird gewürfelt und je nach Koordinatensystem kommen kommen halt neue Feuerplättchen rein. Also das Feuer breitet sich aus. Und wie bei Pandemie mit den Ausbrüchen ist es halt so, wenn da schon ein Feuerplättchen liegt, dann breitet sich das noch schneller aus. Da kann es dann auch zu Explosionen kommen und so weiter. Also es hat auch so eine eingebaute Dramaturgie, dass es halt immer brenzlicher wird. Und das Geile war bei dem Spiel damals, dass es da jede Menge Erweiterungen gab. Da gab es dann noch irgendwie so einen Rettungswagen, mit dem du außen rumfahren konntest. Und es gab dann irgendwie verschiedene Spielpläne in der U-Bahn-Station und im Hochhaus und am Flughafen und so weiter. Also da war wirklich jede Menge drin. Jeder hatte auch so Spezialfähigkeiten, die er einsetzen konnte. Also jeder Charakter war auch ein bisschen anders. Und das hat halt so ein richtig cooles dramaturgisches Element gehabt. Ist aber ein relativ einfaches, von den Spielregeln einfaches Spiel. Und da kommt jetzt tatsächlich, ich glaube auf Kickstarter war es letztes Jahr, eine neue Version raus, und zwar eine Legacy-Version. Flashpoint Legacy of Flame, wo du dann über mehrere Kapitel so eine Kampagne spielst und du beginnst halt als Rookie-Feuerwehrmann, der gerade quasi frisch von der Feuerwehrakademie kommt und kannst halt noch nicht so viel. Und dann packst du Umschläge im Laufe der Zeit aus und dann kommen neue Sachen dazu, neue Spielregeln. Und am Ende wird es dann wahrscheinlich halt die mega krasse Truppe sein, die du da verkörperst und machst halt so richtig krasse Sachen. Da habe ich schon mega Bock drauf, weil dieses ursprüngliche Spiel war schon so cool. Ich glaube, man kriegt das auch weiterhin und auch die ganzen Erweiterungen kriegt man, glaube ich, noch ganz gut. Aber da würde ich sogar fast sagen, man müsste mal abwarten, was diese Legacy-Version kann. Weil wenn die vom Grundspiel, wie bei Pandemie damals, erstmal auch mit dem anfängt, könnte man wahrscheinlich auch gleich so diese Legacy-Version kaufen. Also da habe ich wirklich wahnsinnig schöne Erinnerungen an dieses Spiel, weil es eben auch so einfach ist. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war das damals mit hier Pandemie, Verbotene Insel oder eben Flashpoint, war das eine vollkommen neue Welt, dass man kooperative Spiele spielen kann. Mhm. Und die waren ja alle sehr ähnlich nach dem gleichen Muster von den Spielregeln her. Aber ich finde, das funktioniert heute immer noch gut. Also das, was sich da Matt Leacock und Konsorten alle ausgedacht haben, das ist einfach ein gutes Spielsystem gewesen.
Ja, das ist doch das Spiel, wo du so ein Feuerwehrmann mit voller Montur in dieser mit dem amerikanischen Feuerwehrmannhelm genau. Auf dich zurennt quasi, ne?
Mhm. Genau.
Genau. Richtig.
Das ist das Cover.
Ja, das ist das Cover. Mhm.
Nicht das Cover kenne ich gespielt. Auch, aber gespielt habe ich auch nicht.
Ich bin dann, ja nicht der große Fan von Koop-Spielen.
Ich auch nicht.
Ja, okay. Dann wird es schwierig, weil ich glaube, es gibt da nur eine kooperative Variante. Wäre auch geil, oder? Irgendwie, wenn man so gegeneinander kämpft, irgendwie so. ich zünde hier das Schlafzimmer nochmal an, damit der Phil irgendwie noch mehr löschen muss als ich.
Ja, oder sehr gutes kooperatives Spiel. Doch eins habe ich, ist The Gang. Das muss ich nochmal reinbringen. Aber
nein, komm, hör jetzt auf mit The Gang.
Das ist super.
Sollen wir jetzt eine Side-Diskussion über The Gang anfangen? Ja, das ist mir eine halbe Stunde, glaube ich.
Können wir machen. Nein, okay. Please danach.
Nee, cool. Ja, ist aber wieder so ein Beweis dafür, dass eben alte Spiele halt doch hier und da Renaissancen erleben. Also, und dass das durchaus keine Seltenheit ist. Ich glaube, bei den Spielen, die ich noch heute vorstelle, wird es nicht der Fall sein, weil ich habe da schon ein paar olle Kröten dabei.
Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß auch gar nicht, womit ich wirklich, also 2011 habe ich tatsächlich relativ viel drauf und ich habe gerade zwei Regelhefte vor mir, weil ich die Spiele schon lange nicht mehr gespielt habe und irgendwie möchte ich sie fast beide erwähnen. Wofür? Fangen wir mal so an. Ich habe hier Feudal... Ich
spiele einfach immer mehr Spiele.
Sorry, ja, aber das 2011 war cool. Feudalherren. Kennt das jemand?
Ja. Ach, ich dachte, du hast uns angesprochen jetzt. Nee, der Titel sagt mir tatsächlich nichts.
Das ist eins der frühen Spiele von Lookout.
Ja, ich kenne es.
Lookout noch, ich zeig's gerade den anderen durch die Kamera, auf deren Emblem quasi noch mit Würfeln unten drunter geschrieben gehabt. Also die hatten quasi so eine Line, wo sie sagen, okay, das sind die schwierigeren Spiele, das sind die einfachen Spiele oder die glücksbasierten Spiele. Und Feudalherren ist einfach ein ganz komisches Spiel. Es ist wirklich sowas von seltsam, eine solche Kuriosität, dass ich es gespielt habe, es relativ schlecht bewertet habe, aber es ein solch seltsames Gefühl hinterlassen hat, dass ich gesagt habe, das darfst du nicht ziehen lassen. Das ist irgendwie lustig. Ist von Tom Wham, falls man den kennt, das war mal früher einer, der hat immer so, ich würde sagen, Kriegsspiele relativ viel gemacht, mit viel Würfeln, Material etc. auf relativ hässlichen Grids. Und das hier ist so eine comichafte Geschichte dazu. Ja, der. Also der Plot ist allein, also ich kann es ja kaum erklären, deswegen würde ich es mal vorlesen, was die Einleitung ist. Im tiefen Mittelalter waren die Zeiten in Europa ziemlich düster. Die Verteilung der Reichtümer ließ viel zu wünschen übrig. Gierige Leute verbündeten sich, um anderen Sachen wegzunehmen, damit die Reichen noch reicher werden konnten und die Armen noch weniger hatten. Denn so war es schon immer. Also hinein in den Alltag als Baron oder Baronin irgendwo vor langer Zeit hier in der Gegend. Dank deiner Geburt hast du viele kleine Leute, die arbeiten, damit du reicher wirst. Und im Gegenzug machst du deinen König immer reicher. Und falls du alles richtig machst, kannst du eines Tages sogar selbst König werden oder Königin. Das kannst du dir dann aussuchen. Also jeder Spieler hat einen Lebensplan mit 64 Feldern, von denen 49 bebaut werden können. 4 davon werden als Bergfried abgedeckt, der Platz für Soldaten und Befestigungen hat. Der Rest des Lehens hat genügend Platz für Bewohner und Gebäude, die fleißig Ressourcen und Siegpunkte einsammeln und so für Wachstum und Fortschritt sorgen. Zwischendurch kommen auch immer mal wieder Kriege, Überfälle, Turniere, Steuereintreiber, Ratten und anderen Unsinn vorbei. Und wenn das Spiel schließlich vorbei ist, gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Und das erklärt es schon ziemlich gut. Und das, dieser letzte Satz, zwischendurch kommen dann auch immer wieder Kriege, Überfälle, Turniere etc., ist halt, du hast dann ein Deck an Karten. So Ereigniskarten, und die können sowas von random sein, von wegen, der König möchte so und so viel, und wenn es nicht zahlen kannst, dann musst du das und das abbauen oder verlieren etc. Und das bringt so eine random Geschichte rein. Vor allem ist es halt so, wie produziert dein Lehen Siegpunkte oder Ressourcen, indem du würfelst und dann musst du das vorstellen, du hast so ein Raster, würfelst dann entsprechend mit 2 Würfeln, ich glaube 2 verschiedene Farben, genau, und dann schaust du dir halt an, Spalte, Zeile, was dort aktiviert werden kann, und das aktivierst du. Hast du also etwas gebaut, was nicht wirklich oft aktiviert wird, hast du halt auch da schon Pech gehabt, aber das Spiel sagt dir halt, hey, du bist im düsteren Mittelalter, so ist es eben, heul nicht rum. Es ist total random, es ist aber so random, dass es wieder cool ist. Und von den Illus her, ja, also ich glaube, der Otto Walkes könnte das gezeichnet haben oder die zumindest mal verklagen, dass es so auf die Wand ausschaut.
Ich glaube, es ist Clemens Franz, oder? Wenn man sich jetzt anschaut. Aber ja, ich habe mich auch gerade gewundert, warum in diesem mittelalterlichen Dorf ein Typ auf einem Ottifanten drauf sitzt. Also das Cover sieht schon total weird aus. Im Hintergrund ist auch ein Drache, kann das sein?
Ja. Du hast da wirklich alles dabei. Es ist aber halt echt cool.
Also ich weiß nicht, was mich jetzt mehr angesprochen hat, dieses geile Artwork, der Randomness-Faktor oder die Story. Guter Pitch. Ich konnte das nur an mir vorübergehen. Ich sehe das zum allerersten Mal.
Ja, nachdem du es mir vorgestellt hattest, habe ich es damals ja auch gleich gezockt. Ich fand es aber ganz lustig.
Es ist, also wenn du es mit einem gewissen Humor nimmst, ist es total lustig.
Sonst, ne?
Also sonst kannst du nicht spielen. Hier so eine Karte. Der schwarze Drache greift einen Spieler deiner Wahl mit 2 W8 plus 8 an. Wen du willst, auch dich, kannst du auch angreifen. Falls der Drache die Verteidigung des Spielers überwindet, zerstört er ein ausgewürfeltes Blättchen. Falls das Opfer des Angriffs den schwarzen Drachen besiegt, erhält er einen Siegpunkt.
Ach je, sagt er uns.
Der König, andere Karte, Ereigniskarte. Der König besucht seinen Bruder. Alle Barone atmen gemeinsam erleichtert auf. Weil nichts Doofes in der Runde passiert. Also, ja.
Das klingt wirklich super weird, das Spiel.
Es ist total weird. Es sieht so alt aus. Es ist ja auch alt.
Gibt's ja auch davon eine Neuauflage.
Nee, ich glaube, dass
von Otto. Nee, Quatsch.
This won't happen. Es ist aber, ich glaube, das kriegst du auch nirgends mehr. Das ist,
nee, ich glaube auch.
Das ist,
doch auf keiner Zeit.
Es ist lustig. Es ist einfach lustig. Und wenn man da Bock drauf hat, dann, ja, hat man sicherlich eine gut 1,5 Stunden Party.
Tja. Nice.
Das hat sicherlich niemand gehört.
Da kann ich nicht mithalten. Das kann ich jetzt schon mal spoilern.
Eigentlich, das ist die einzige wirkliche Rarität.
Was? Das ist die einzige Rarität?
Ja, also ich
fand das andere schon eine Rarität, die kannte ich auch nicht.
Ich hätte noch ein anderes Spiel, aber das erkläre ich dann später in der Shortlist.
Hauen wir nochmal raus.
Wenn die Shortlist dann länger als die Folge wird. Geil!
Da zähle ich dann die auf, die ich nicht mehr habe, weil ich sie verkauft habe. Nein.
Quatsch. Nee, sehr gut. Dann wären wir bei 2012 angekommen, oder?
Ja, das heißt, ich bin dran. Juhu! Wieder mit einem Spiel, was keiner kennt. Nein. Terra Mystica.
Nie gehört.
Das habe ich gehört, auch nie gehört. Wie? Terra was? Mystica? Terra,
ja, Mystica.
Das klingt schon so mysteriös.
Ja, das ist auch so ganz nur unter der Ladentheke zu kriegen. Der heiße Scheiß. Nee, als ich damals wieder mit dem Brettspielen angefangen habe, habe ich halt so rumgeguckt, was ich auch mal mit meiner Frau zocken konnte. Und ja, da haben wir uns das als erstes geholt. Das, ja. Da haben wir aber noch alle nicht so viel Spielerfahrung und Regelerfahrung gehabt. Das war ein Kampf, sich da durchzufühlen am Anfang. Aber im Grunde genommen hat es uns dann wirklich abgeholt. Und wir haben es wirklich bis heute spielen wir es sehr gerne. Obwohl es ja jetzt Nachfolger gab, die das wahrscheinlich auch besser machen, wird es nicht ausziehen. Also wir haben auch alle Erweiterungen, Big Box Dings. Ja, was machen wir bei Terra Mystica? Terra Mystica ist eigentlich eine Art Area Control mit Terraforming, wie es ja schon so ein bisschen im Namen steckt. Also wir mit Terra versuchen, uns auszubreiten mit unseren Völkern. Also jeder bekommt, das muss man vorweg sagen, es gibt 7 Völkertableaus und jeder erhält ein Tableau. Und jeder, und das ist, fand ich auch cool, hat halt andere Fähigkeiten und Sachen, die er machen kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und zum Beispiel, nur mal vorweg, es gibt halt das Wüstenvolk, ich weiß gar nicht jetzt mehr genau, wie die heißen, aber die haben...
Fakire sind es.
Die Fakire, die haben gleich 3 Plättchen am Anfang, weil sie ja mehr so nomadenmäßig durch die Wüste ziehen und deswegen haben die gleich 3 Orte, die sie schon besetzen, während alle anderen nur 2 besetzen. So, das konnte ich mir merken, weil meine Frau das immer die am liebsten gespielt hat.
Deswegen. Vielleicht waren es auch die Nomaden und nicht die Fakire. Es würde besser passen zu Nomaden.
Ich hätte jetzt auch fast die Nomaden gesagt, aber ich habe es halt auch nicht. Es ist schon ein bisschen her, weil es kommt jetzt gleich, welches Spiel das ein bisschen abgelöst hat, was wir dann jetzt öfter spielen.
Ist das vielleicht auch noch eine Neuheit?
Ja, ich schmuggle ja nur Neuheiten rein.
Ein Regelbruch nach dem anderen hier.
Naja, Moment, ich starte Cheater. Mit alt, Cheater. Steige ruhig zu neu, aber raketenartig. Nee, was wir hier haben, ist halt, wir terraformen unsere Gebiete und können uns damit ausbreiten. Das ermöglicht uns halt später, also Wohnhäuser, so Handelshäuser und Festungen, Tempel, Heiligtümer zu errichten. Dadurch können wir Punkte generieren und Städte gründen. Diese Städte bringen uns dann wieder Stadtmarken, die dann wieder unterschiedlich Boni und sowas haben. Aber hier ist auch ein religiöser Aspekt drin bei Terra Mystica, muss man sagen, weil es gibt auch Priester, die auf dem Kultplan sich fortbewegen können. Das sind halt 4 Leisten, auf denen wir uns halt nach oben bewegen und dort Machtpunkte und halt Boni erhalten, was uns am Ende halt dann auch Mehrheitenwertung und Punkte bringt. Ja, was natürlich hier auch nicht fehlen darf, ist natürlich Macht, die halt durch Schalen wandert. Das fand ich auch immer ganz cool, weil du kannst ja, es gibt halt 2 Schalen und also 3 Schalen. Die dritte Schale ist ja sozusagen verbrauchte Macht. Oder, nee, gar nicht. Das ist die Macht, die du nutzen kannst. Danach wandert sie wieder in die Schale 1 und das ist dann, und bevor du sie halt wieder nutzen kannst, musst du sie irgendwie in die Schale 3 bekommen. Musst aber immer die Schalen nacheinander füllen. Das heißt, erst muss die Schale 1 gefüllt sein, damit es dann in die Schale 2 weiterschwappen kann. Und das fand ich eigentlich cool daran an dem Ganzen. Weil du hattest da so ein bisschen strategisches, wie kriege ich jetzt die Macht, weil die bringt dir halt dann nochmal so Fähigkeiten, wie du kannst jetzt ein Plättchen terraformen, halt durchschaufeln oder du kannst dann jetzt hier vielleicht dann doch noch ein paar Boni abgreifen, die oder eine Brücke bauen über den See oder du kannst halt ein bisschen weiter reisen. Das fand ich ja mal ganz cool. Ja, und dann gibt es halt für jede Runde Rundenwertungen, die dann halt gewertet haben. Was ich halt hier nie so gut fand, war halt diese Mehrheitenwertung, wenn du es nur zu zweit gespielt hast. Das war halt ein bisschen, fand ich nicht so cool gelungen. Und deswegen kommen wir gleich zu dem neuen Spiel, weil das macht das nämlich besser. weil es gab halt dann eine Wertung, dann hat der Erste, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte es waren, aber auf jeden Fall...
Gefühlt alle.
Ja, gefühlt alle. Und der Zweite hat aber halt auch nicht viel weniger halt bekommen, weil wenn du mit mehreren gespielt hast, ging es, aber bei dem zwei, also bei zwei Spielern, da gab es halt keine große Differenz und das heißt, du hättest dir dieses ganze Area Control dann auch sparen können, so gesehen, ein bisschen. Dieses Wettrennen darum um die Menge. Aber welches Spiel das jetzt ein bisschen besser macht, ist Age of Innovation. Das ist ja jetzt auch rausgekommen oder jetzt vor, was, zwei Jahre. Und das, finde ich, macht auch alles das, was ich bei Terra Mystica gemocht habe und nur im Besser. Also du hast halt dann Plättchen, weil du hast dann halt bei zwei Spielern noch einen dritten Spieler für die Mehrheitenwertung. Der dann, wo du erst ganz am Ende umdrehst, wie hoch du gekommen sein musst, weil er hat dann ein vorgegebenes Gebiet, wie viele Gebiete er besetzt hat, angeblich. Das siehst du die ganze Zeit nicht und musst halt versuchen, irgendwie darüber zu kommen. Und dementsprechend hast du da ein bisschen größeren Ausgleich. Das fand ich ganz cool gemacht. Ja, und Age of Innovation fand ich halt so von der Art und Weise her einfach runder noch. Also das Ganze. Aber Terra Mystica war immer so mein Game, was ich gerne gespielt habe. Habt ihr es auch gerne gespielt oder lieber gleich ausgezogen?
Ich habe meinen Terra Mystica sogar noch hier stehen, obwohl ich auch Age of Innovation im Schrank habe und das auch besser finde mittlerweile. Aber ich habe Terra Mystica rauf und runter gespielt damals. Da sind ja so viele clevere Sachen mit dabei. Ja. Also auch zum Beispiel habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass man von seinem eigenen Tableau durch das Bauen von irgendwelchen Gebäuden sich Einkommen freischaltet. Und du kannst ja dann, wenn du die Gebäude wieder aufwertest, musst du die Sachen ja wieder aufs Tableau zurücknehmen und hast dann quasi in bestimmten Bereichen wieder weniger Einkommen. Also solche Sachen, die man da mitbedenken muss, die fand ich super clever und das hat im Endeffekt ja gar kein Glückselement, dieses Spiel. Also da ist ja quasi das Gegenteil von Feudalherren, von eben. du kannst ja, du hast immer alle Informationen im Blick und du siehst genau, was du machen musst. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieses Area Control Element ist ja quasi in beiden Richtungen. Also du brauchst den Platz, um dich auszubreiten, aber du profitierst ja davon, wenn du neben anderen Leuten baust, weil du Sachen günstiger bekommst. Und du musst immer genau diese Balance finden. Wie viel Platz lasse ich mir noch, aber wie nage ich an die anderen Leute ran? Das war natürlich im Mehrspielerspiel nochmal interessanter als zu zweit, wobei ich es auch zu zweit damals öfter gespielt habe. Und Age of Innovation, da hat sie natürlich jetzt irgendwie 10 Jahre Zeit vom Artwork über verschiedenste Mechanismen, auch die neue Kombination von diesen Völkern und Spezialfähigkeiten, einfach alles nochmal anzugehen, was vielleicht nicht so rund war, aber trotzdem war das damals einfach mega geil, dieses Spiel. Also ich kenne Leute, die haben nur Terra Mystica gespielt und nichts anderes mehr und hatten dann ihre 500 Partien und haben immer noch neue Sachen entdeckt. Also das ist wirklich ein zeitloser Klassiker. Auch wenn ich Age of Innovation aktuell lieber spiele, weil es halt ein bisschen fresher ist.
Ach so, ganz kurz nur. Wegen den Nomaden und Fakire, das sind beides gelbe Völker, weil die waren ja doppelseitig. Deswegen. Aber die Nomaden waren das mit den 3 Wohnhäusern. Aber die Fakire waren einfach auf der anderen Seite. Also konntest du ja auch so, welche Seite du
spielst. Die Fakire, die konnten sich anders bewegen. Die konnten immer fliegen und mussten quasi nicht sich an die entsprechenden Bewegungsregeln halten.
Ich glaub, genau, das ist ein Teppichflug gewesen. Genau.
Ja. Ich gebe euch auch recht. Also Terra Mystica, Megaspiel. Ich habe es auch hoch und runter gespielt. Ich habe es meistens verloren. Terra Mystica hat mir aber sehr viel beigebracht. Also sehr viel beigebracht, also konntest meines Erachtens, also ich bin an diesem Spiel als Spieler gewachsen. Man hat nämlich, am Anfang ist man total overwhelmed, bis man dann auch wirklich alles verstanden hat, auch wie andere Völker etc. funktionieren, die Kombination von bestimmten Völkern innerhalb eines Spiels. Da hast du so viel entdecken können, das hat über Jahre gereicht. Als das Neue rauskam, fand ich das Neue auch viel besser. Fresher, hab daraufhin mal Terra Mystica verkauft und ich vermisse es. Warum? Weil dieses Element, mehr Völker zu haben, finde ich in der Retrospektive fresher als jetzt diese Kombinatorik. Weil du hast ja eigentlich mathematisch wahrscheinlich mehr sogar an Völker, weil du jetzt bestimmte Elemente miteinander verbindest. Aber einfach diese aufgedruckten eigenen Tableaus zu haben, fand ich jetzt irgendwie so in der Retrospektive cooler, weil das dann halt auch noch mal ein eigenes Artwork hatte. Ne? Also dann hat man eher so wirklich, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, es ist thematisch und das Ganze, aber es hat mir irgendwie besser gefallen, dass du wirklich dedizierteres Volk hast. Ja, das ist glaube ich, an der Stelle nur so ein bisschen designtechnisch eine Geschichte. Es hat nichts mit dem Spiel oder sonst was zu tun. Aber das ist so, ja, nochmal Nostalgie. Passt doch schön,
ja, in die Folge.
Es hat schon was auch mit dem Spiel zu tun, mit der Mechanik, weil, wie du schon gesagt hast, man lernt an diesem Spiel wahnsinnig viel. Mir ging es da auch so. Nach der 20. Partie spielst du das anders, weil du die anderen Völker kennst. Mhm. Und da wusstest du halt, okay, die Hexen spielen sich halt so. Und die anderen Völker so. Und jetzt mit diesen verschiedenen Kombinationen hast du das halt nicht mehr so. Da musst du dich in jeder Partie neu so ein bisschen darauf einlassen, was deine Gegner können. Und das hatte damals schon so eine echte Lernkurve. Das hat man dann wirklich gemerkt, dass man dann einfach anders spielt als in den ersten Partien.
Wo ich das Modulare jetzt auch nicht so schlecht finde bei den neuen. Also dieses.
Nee, es ist nicht schlecht, aber es ist halt immer wieder was anderes, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Ich verstehe das auf jeden Fall, ja.
Ja, na, da kommt bei mir auch schon ein bisschen Nostalgie hoch. Und wie gesagt, ich bereue es.
Jetzt habe ich auch Bock, es wieder zu spielen. Ach, du hast es verkauft.
Okay. Ich hab's verkauft, weil, ne, Platz ist halt heilig.
Ja, und aber dann verkaufe ich andere Spiele, aber nicht das.
Sagen wir mal, es gibt, wenn ich jetzt Terra Mystica nochmal spielen würde, das alte, würde ich die neuen Elemente vermissen. Und das ist genau das Problem. Deswegen war mein Rational damals verkauft, weil diese Elemente hast du nicht. Das hast du auch in keiner Erweiterung drin gehabt. Das wäre ja etwas, was komplett neu in der neuen Version war. Und die ist schlichtweg gestreamlined, sauber ausgearbeitet. Ein paar Sachen sind halt weggefallen, ein paar andere sind neu dazugekommen und es ersetzt es einfach.
Ich habe Gaia-Projekt verkauft, damals, mit allen Zip und Zap. Weil, finden ja viele auch besser als Terra Mystica, machte ja auch einiges besser, aber ich fand den Charme bei Terra Mystica immer besser als den bei Gaia-Projekt. Keine Ahnung. Hat mich mehr angesprochen, hat mich mehr abgeholt von den Zeichnungen, von der Illustration. Keine Ahnung, das war aber eher so charmmäßig.
Ist beides ausgezogen.
Shame on you.
No. Why?
Weiß ich nicht. Einfach so.
Bevor ich jetzt hier gesteinigt werde, weil ich kann schon die Leute mit dem Kopf schütteln hören. Machen wir doch, überspielen wir das Ganze und machen wir doch mal geschwind weiter.
Also ich habe noch ein paar Titel hier aufgeschrieben. Wir haben ja gesagt, wir machen drei große Vorstellungen. Ich bleibe jetzt einfach bei 2012. Das passt einfach so schön chronologisch. Ein paar Sachen reiche ich dann vielleicht später nach. Ja, der Frühling beginnt ja jetzt bald. Und da ist natürlich meine erste Frage an euch. Was ist denn eure liebste Jahreszeit?
Frühling.
Frühling, ja?
Ja.
Phil?
Sommer.
Sommer, sehr gut. Ihr könnt beides haben in dem nächsten Spiel, was ich hier mitgebracht habe. Das heißt nämlich Seasons. Und da geht ihr durch alle vier Jahreszeiten einmal durch.
Oh Gott.
Oh Gott, sag
das. Oh Gott, ja, das habe ich gar nicht gedacht.
Ja, ist tatsächlich auch 2012 rausgekommen, meiner Meinung nach einer der stärksten Spielejahrgänge überhaupt. Und das spiele ich immer noch unglaublich gerne. Und das hat mich damals total fasziniert, was es alles macht. Es ist eine Mischung aus einem Card-Drafting- und Würfel-Drafting-Spiel, bei dem wir thematisch gesehen an einem Magier-Turnier teilnehmen. Also im Endeffekt spielen wir eine Auslage aus von bis zu 15 Karten mit Gegenständen und Gefährten, die halt coole Effekte machen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein TCG, nur halt in deutlich einfacheren Regeln und ohne, dass man Packs nachkaufen muss. Und hat total viele clevere Mechanismen, weil wir über drei Runden, also über drei Jahre spielen und durch die einzelnen Jahreszeiten durchgehen. Und je nachdem, wo wir uns befinden, würfeln wir in jeder Runde ein unterschiedliches Set an Würfeln, Winterwürfel, Frühlingswürfel. Und dann draften wir die einzelnen Würfel der Reihe nach. Und da steht drauf, was für Ressourcen wir bekommen, die wir dann unter anderem auch brauchen, um unsere Karten auszuspielen. Und die sind, je nach Jahreszeit, sind die Würfel halt unterschiedlich, was ihre Seiten angeht. Das heißt, unterschiedliche Ressourcen kriegt man halt zu unterschiedlichen Jahreszeiten einfacher und schwerer. Die kann man auch teilweise dann verkaufen wieder, auch gegen Punkte und so weiter. Da kann man sich dann Sachen auch aufheben und dann quasi im Winter vielleicht irgendwie verkaufen, wenn man sie im Sommer sich geholt hat. Aber ansonsten geht's halt vor allem um dieses Timing, wie man diese Ressourcen bekommt, um dann die Karten auszuspielen. Und die machen halt so klassische Einmaleffekte oder Dauereffekte, versucht auch irgendwie coole Kombos hinzulegen und sich halt ein geiles Tableau aufzumachen, um viele Punkte zu bekommen. Es funktioniert wirklich vor allem übers Drafting. Also ganz am Anfang des Spiels draftet man sich seine Hand, die ersten 9 Karten und kriegt quasi für jede Jahreszeit, legt man sich dann so einen Stapel mit 3 Karten bereit. Und da entscheidet sich schon total viel, was den Spielverlauf angeht. Wenn man einfach da schon überlegen muss, welche Kombos kann ich denn da vielleicht aufbauen? Man kriegt dann auch noch weitere Karten im Laufe des Spiels. Aber es macht wirklich so ein richtig geiles TCG-Feeling. Aber du spielst das halt zu zweit in einer Dreiviertelstunde. Und wenn du zu viert da drin sitzt, spielst du halt 1,5 Stunden. Und hast halt ein Set, wo einfach alles drin ist. Und das ist irgendwie einfach deutlich kostengünstiger, wenn man diese Art von Spiel mag. Plus, ich mag diese ganzen haptischen Komponenten total gerne. Also diese Würfel sind so richtig große, fette, schwere Würfel. Das Artwork ist total cool auf den Karten. Das ist auch so eine ganz eigene Welt. Ich glaube, die haben irgendwann später mal ein Spiel rausgebracht, das hieß Lords of Sidit. Das war auch ein größeres Brettspiel von Liebe Lüt. Da ist quasi diese gleiche Welt nochmal wiederverwendet worden. Aber das war irgendwie auch nicht so der super Erfolg. Also wer das noch nicht kennt, ich kann das wirklich empfehlen. Ich glaube, man muss auf dem Sekundärmarkt Ausschau halten, weil das ist, glaube ich, aktuell nicht zu bekommen. Hat auch zwei kleine Mini-Erweiterungen mit extra Karten und ein paar so Modulen noch mit dabei. Richtig schönes Gesamtpaket und ist für mich eins der ganz, ganz vielen Highlights aus 2012.
Seltsam, dass es da nie ein, also ein Reprint falsch gesagt, aber ne, also ein Remake gemacht wurde, weil das Spiel ist ja durchweg positiv angenommen worden. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut, ne? 2012, 7,3 auf BGG mit 26.000 Ratings und 4.000 Kommentaren. Das ist jetzt nicht wenig und es hält sich trotzdem, Anführungszeichen, bei 7,3 Wertung. Dass da nichts, also ich weiß nicht. Und ich finde, das Spiel ist jetzt, ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es leider nicht, ich habe es nur mitgespielt. Ich weiß nicht, ob das gealtert ist.
Also ich habe es vor einem halben Jahr das letzte Mal gespielt und fand es immer noch genauso gut wie am Anfang. Es passt auch in die Zeit. Also wenn du irgendwie überlegst, Lorcana, Star Wars Unlimited, genau. Altered, es kommt ja quasi gefühlt jedes halbe Jahr ein neues Trading Card Game raus oder Living Card Game. Und das wäre eigentlich das Ganze einfach für 40 Euro in der Box. Kann da Awaken Realms vielleicht nochmal machen und dann irgendwie noch ein paar Miniaturen mit reinhauen, weil ich wüsste nicht, wo die genau sein sollten. Das sind dann die Würfel in Lebensgröße.
Größere Würfel, wollte ich
ja, genau.
Sagen.
Noch größere Würfel, die kannst du dann nur in zwei Händen würfeln. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, das Ding zumindest aufzulegen wäre doch eigentlich ein leichtes. Ich könnte mir aber auch vorstellen, vielleicht hat es auch irgendwelche lizenzrechtlichen Probleme. Vielleicht, weiß nicht, da sind ja meistens mehrere Verlage irgendwie involviert. Vielleicht hat irgendjemand die Files und gibt sie nicht raus. Also das wäre eigentlich irgendwie ein leichtes, das Ding nochmal auf den Markt zu bringen. Du müsstest ja nicht mal das Artwork ändern, weil das damals schon geil aussah und auch immer noch geil aussieht.
Was mich immer gewundert hatte, das Cover hatte nicht so richtig Aufschluss über die Karten gegeben. Also das Artwork der Karten ist so geil. Und dann guckst du das Cover vom Spiel an und also beim ersten Mal habe ich gesagt, was ist denn das? Keine Lust. Dann gezockt, ey, total cool. Auch gerade das Artwork. Aber das da waren schon Welten dazwischen.
Sagt der Mann, der uns gerade das Cover von Feudalherren in die Kamera
gehalten hat. Ja, hallo.
Aber ich gebe dir recht, ja. Also das ist halt nicht das gleiche Artwork wie auf den Karten. Also es ist ein bisschen seltsam.
Ja, jo, also das Cover aber, von Feudalherren ist seltsam, aber you see what you get.
Stimmt.
Ja, sieht aber gut aus. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es schon so alt ist, muss man sagen.
Hattest du es mal gespielt, Basti?
Nee, ich sollte es jetzt mal mitspielen. Also, aber das ist ein Spiel, was ich jetzt definitiv demnächst mal spiele. Also es wurde mir schon angekündigt, dass ich das unbedingt mal spielen muss. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt auch demnächst mal tun. Ich dachte aber nicht, dass das schon so alt ist.
Ja, es sieht doch ganz fresh aus, ne?
Ja, deswegen.
Dass das 13 Jahre alt ist, würde man nicht glauben. Ich finde, wenn man das irgendjemand heute hinstellen würde, da könnte man auch davon ausgehen, das ist eine Essen-Neuheit vom letzten Jahr.
Ja, irgendwie schon.
Pretty much, ja.
Ja, cool.
Sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit 2012.
Jetzt kommt's.
Ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht noch auf dem Schirm hattet. Es gab damals ein Kartenspiel, was rausgekommen ist, im Englischen erst, bei AEG. Das kam dann ein Jahr später bei Pegasus-Spiele raus und wurde 2014 nominiert.
Soll ich sagen?
Zum Kennerspiel des Jahres.
Ich vermute. Mystic Rail.
Nein? Nein. Nein.
Ah, schade. Das wäre nah dran gewesen.
Das war 2014 nominiert zum,
nominiert.
Spiel oder Kennerspiel des Jahres?
Kennerspiel des Jahres. Also, war nur in der Liste, ne? Also.
Das war auch eigentlich. Okay.
Komme ich nicht drauf.
Nee, ich auch nicht.
Guildhall, Zünfte und Intrigen.
Ach, krass, stimmt, das war damals nominiert.
Guildhall?
Oh ja, da bin ich jetzt gleich gespannt, was du erzählst, weil das ist so ein Spiel, das ist wirklich völlig untergegangen. Ja, also da redet ja kein Mensch mehr drüber, obwohl völlig zu Unrecht, ja.
Also ich spiele es immer noch regelmäßig. Mal kurz gesagt, was es ist. Du hast ein Deck an 120 Berufskarten, da sind 6 Berufe in, ich glaube, 5 verschiedenen Farben drin. Ziel ist es, so viele Punkte und Prestige zu bekommen wie möglich. Und was du dann entsprechend machst, ist es, ne, also hast erstmal 6 Karten auf der Hand und spielst dann eine Karte aus, dann kannst du Handkarten abwerfen, so viel du möchtest, und ziehst dann wieder auf dein Handlimit auf und dann kannst du dir eine Prestige-Karte kaufen. Was machen jetzt die Berufskarten? Ist eigentlich so ein Set-Collecting, kann man sagen. Du versuchst, bestimmte Berufsarten zu, also in ein Set reinzubekommen, denn die erlauben dir, also das erlaubt dir, die zu triggern. Du hast zum Beispiel Bauer, du hast Händler, Historiker, Meuchler, Tänzerinnen, Weberinnen. Und was die dann halt machen, ist, du kannst dann, was weiß ich, kriegst Siegpunkte. Du kannst bei den anderen eine Karte klauen. Du kannst bei anderen eine Karte töten mit den Meuchler zum Beispiel. Du kannst, ich glaube, das Ablagedeck nochmal durchforsten mit dem Historiker. Mit Händler kannst du Karten tauschen, etc. mit deinem Gegner oder aus deiner Hand. Und das hat eine sehr taktische Spieltiefe. Und es macht total Spaß. Also es sieht vielleicht nicht mehr so schön und schick aus, ja. Aber die Spielmechanik ist immer noch echt cool und die kann man echt schön runterzocken. Und da bist du halt innerhalb von einer halben Stunde so weit durch. Kann durchaus auch länger werden, je nachdem, wie aggressiv man gegeneinander spielt. Also da vielleicht ein kleiner Minuspunkt. Das habe ich auch schon mal eine Stunde spielen können zu zweit. Wo du dir irgendwann auch gedacht hast, oh, mach, dass es beendet ist. Aber ist halt echt cool. Und dann gab es ja auch noch mal eine Erweiterung. Ich glaube, die kam 2 Jahre später raus. 2017 vielleicht sogar. Nee, 2014. Genau. Und die hat noch mal weitere Berufsgruppen eingefügt und da hattest du einfach nochmal ein Set an Karten, die du miteinander, die zu einem Deck bauen konntest und dann hast du das halt entsprechend runtergespielt. Ich hatte es damals mit einer 8 von 10 bewertet und finde es immer noch cool.
Gegen den Mainstream.
Nee, was heißt gegen Mainstream? Also ich glaube, es hat eine 7 gehabt, oder?
6,7. Ich dachte auch eben erstmal, halt mal bitte das Cover in links, ob ich das Richtige gefunden habe. Ich finde das.
Ja, also gut, dass du es erwähnst. Also, das ist ja unschön. Das Cover ist eines der schlimmsten Cover, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Weil, also, alle, die jetzt zuhören, sucht euch das mal raus online. Es hat so einen fotorealistischen, gezeichneten Look. Und das sind so mehrere Berufsgruppen vorne mit drauf. Und ganz vorne, ganz präsent, ist so ein Typ, der zwei so Ferkel in die Luft hält und dabei so ganz diabolisch grinst. Und irgendwie, da passen auch die einzelnen Figuren irgendwie nicht so richtig geil zueinander. Die wirken wie so unterschiedliche Artstile. Also, wer sich das Cover ausgedacht hat, das kann das verstehe ich absolut nicht.
Ich muss das noch ein bisschen berichtigen, weil das Cover, was ihr als erstes sehen werdet auf BGG, ist das englische Cover.
Ja.
Ich finde das deutsche Cover noch mal viel schlimmer, weil das zeigt ein riesen Dekolleté als statt zwei Ferkel.
Statt zwei Ferkel? Ach so, anstatt zwei Ferkel.
Anstatt zwei Ferkel. Also
von Pegasus, okay.
Die Pegasus-Version ist da etwas.
Ich kenne die Cover gar nicht. Aber es sind die gleichen Figuren, nur weniger und aus einem anderen Profil.
Ja. Genau.
Ja, also der Fotorealismus, der ist da an der Stelle geblieben, ja.
Jetzt stellt euch mal bitte nochmal so rüber. Jetzt schaut der Schweinehirte bitte mal so nach links, genau. Ja, so, und die Dame mit dem Dekolleté vielleicht mal ganz nach vorne. Ja, also auch das Artwork von den Karten, muss man sagen, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich habe das damals vor 10 Jahren gespielt und danach tatsächlich nicht mehr so oft. Das sah nicht schön aus.
Nein, das sieht grausig aus.
Aber ich weiß, dieses Spielkonzept, dass man diese Sachen da eben sammelt und das stackt, das war schon cool. Also da war schon wirklich ein cleverer Mechanismus dahinter, muss man echt sagen.
Ja.
Wie lange spielt man das?
Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ah, du kannst aber durchaus auch länger spielen. Also je nachdem, wie die Karten fallen und wie aggressiv der ein oder andere da was hin und her meuchelt, kann das halt auch ein bisschen länger dauern.
Oh. Okay.
Aber ja, leider total untergegangen. Was heißt leider?
Ja, wahrscheinlich wegen dem Cover. Nee, keine Ahnung.
Also im Cover nicht, aber das Artwork ist halt schon meh. Ja? Also meh kann man es schon nennen an der Stelle. aber spielmechanisch, ne? Ich bin Eurogamer. Brauche ich ein Thema? Nein.
Brauche ich Artwork?
Nein.
Nein.
Ja, doch, Artwork brauche ich schon. Also Thema, okay. Aber das
Spiel an sich ist cool. Das ist mein einziges Plädoyer. Und ich finde, es passt richtig gut in die Liste, weil trotz Nominierung zum Kennerspiel, ne, ist es komplett weg.
Aber war das schon die Zeit, wo so richtig die Hype noch wegen Brettspiele? Ich meine, der Hype um Brettspiele ist ja mehr so jetzt stetig gestiegen, ne? Also so richtig hoch. Ich weiß ja gar nicht, wie es zu der Zeit war. Also.
Naja, sagen wir mal, damals hast du ja auch schon was gehabt, weil letztendlich alles, was um Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres ist, war ja immer schon, hat immer schon einen höheren Fokus gehabt, auch medial. Und Kennerspiel des Jahres gibt es jetzt ja auch noch nicht so lange. Das war mitunter einer der ersten, dementsprechend.
Ja, ich weiß aber auch, dass wir damals schon gedacht haben, das ist die weirdeste von den drei Nominierungen. Also das muss man auch schon dazu sagen. Die anderen waren schon bekannter und sind auch mehr im kollektiven Bewusstsein gewesen. War das 2014, sagst du?
2014, ja.
Hat er nicht Istanbul Kennerspiel gewonnen?
Ja.
Ich weiß, was,
Kennerspiel?
Ja, es war auf jeden Fall ein Kennerspiel. Ja, ich weiß gerade, was der dritte Nominierte war, aber die anderen sind schon präsenter gewesen. Und ich glaube schon, dass das damals auch einen Stellenwert hatte, wenn du überlegst, so Seven Wonders und Village und so diese ganzen ersten Kennerspieltitel, die sind ja auch alle noch im kollektiven Gedächtnis.
Warte mal.
Finden das raus.
Nee, warte mal. 2014 war Russian Railroads auch noch drin. Du hast Amerigo, Bloodbound.
Okay, ja. Ja, da spricht auch kein Mensch mehr drüber.
Wahnsinn. Das ist auch, alter Schwede. Wie hab ich recherchiert, verdammt nochmal? Ich
habe nicht mal Russian Railroads bis heute gespielt.
Was? Oh mein Gott.
Come on. Ey, da gibt's eine neue Version, Ultimate Railroads. Das wäre für dich.
Hab ich verkauft.
Ach, come on.
Was hast du?
Die habe ich ungespielt verkauft.
Du hast es ungespielt verkauft?
Warum?
Was ist los mit dir?
Da weiß ich auch nicht. Geistige Umnachtung.
Okay, das ist wirklich weird. Gut, dass du keinen Brettspiel-Podcast ins Leben gerufen hast.
Junge.
Ja, dafür bin ich aber in diesem Podcast bekannt. Frag mich. Also aus dem Grund ist es jetzt auch nicht so schlimm.
Er spielt halt ja immer nur die Neuheiten. Wahrscheinlich hat er rausgefunden, dass ein Spiel aus 2014 ist. Und hat er gesagt, nein, alten Scheiß spiele ich nicht.
Einfach nicht auf den Tisch. Also ich hatte ganz viele andere Spiele. Dann ist das immer weiter nach hinten gewandert. Und ja, dann habe ich
es. Da hast du dir aber wirklich Da hast du was verpasst.
Die Wasserkraft ist auch ausgezogen, ohne gespielt zu werden. Okay, also jetzt Freundschaft cancelt.
Also ich habe gerade echt körperliche Schmerzen so ein bisschen.
Ja, ich auch.
Oder ein Fest für Odin habe ich auch verkauft.
Jetzt bitte hör jetzt auf. Ist ein Fest für Odin nicht auch irgendwie aus der Zeit? Das müsste auch, oder war das vielleicht sogar schon 2015?
Das ist später.
Das 15 meine ich. Das,
oder vielleicht sogar 16, aber es könnte auch in die Richtung gehen. Das Spiel, wenn ihr noch eine Folge macht, wo ihr die nächsten 5 Jahre macht, dann musst du diese ganzen Sachen alle nachholen, bitte.
Ja, wahrscheinlich, damit ich überhaupt was sagen kann.
Nimm mal so nächste Woche auf, Basti.
Vor allem wird überbewertet. Klopper, ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Fest für Odin war 2016.
Ah ja, okay, gut. Da ist ja noch ein bisschen Luft dazwischen.
Nee, sehr gut. Dann sind wir mit 2012 durch. Gehen wir auf 13, oder?
Habe ich nichts.
Was?
Aus welchem Jahr hast du denn noch was?
14.
Ja komm, dann mach doch 14 und wir reichen den Rest dann einfach nach.
Ja, auf der Shortlist habe ich was, aber ist halt grob das.
Was ist das bekannteste Spiel von 2014 gewesen? Ich überlege jetzt gerade. Das
bekannteste Spiel von 2014?
Terraforming Mars kam erst 2015, oder?
Weiß ich nicht, ich habe es 2017 gekauft.
Und ungespielt wieder verkauft.
Nein, das ist mein Lieblingsspiel. Einziges Spiel mit einer 10. Also so gesehen. Ach nee, Arche Nova noch.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du noch raushaust.
Was ganz Kleines, Winziges habe ich da nur rausgehauen. Obwohl, ja doch, war nicht Camel Up, war doch auch 2014, ne? 2014.
Das könnte hinkommen, ja.
Ja. Und das war doch nominiert, oder? War das nicht sogar?
Camel Up hat sogar den Spiel des Jahrespreis gewonnen.
Ja, ne, wollte ich sagen, ja. Das war nämlich auch noch. Aber ja, gut. Aber mein Spiel ist, und das ist ein Spiel, was wir immer und sehr gerne spielen, und ich bleibe mir jetzt treu, davon gibt es auch eine Neuauflage. Deswegen schmuggle ich mir wieder ein neueres Spiel rein. Port Royal. Das ist halt einfach unser.
Verbesserlich. Schön.
Ja, nee, Port Royal ist ein Spiel, was ich halt super gerne spiele mit meiner Frau unterwegs, egal wo wir mit den Kindern sind oder so, wir nehmen es immer mit. Wir haben eine Reiseedition und wir haben uns halt die neue Big Box da von Pegasus, was ja jetzt rauskam vor kurzem, auch geholt. Aber das ist mehr so die Regalversion, die wir hier dann auf dem Tisch spielen. Aber die alte Version, die wandert immer mit. Karten sind auch dementsprechend schon abgegriffen, aber macht immer wieder Laune. Ja, was machen wir? Wir haben im Grunde genommen einen Kartenstapel, jeder bekommt, die sind beidseitig bedruckt. Die eine Seite, die zugedeckte Seite ist Geld, also mit denen du bezahlen kannst, die anderen Karten, die du dann später aufdeckst. Und auf der anderen Seite hast du halt dann immer unterschiedliche Crewmitglieder oder Piratenschiffe, die dir wieder Geld, also Münzen bringen oder Aufträge, die du erfüllen kannst. Ja, und so spielen wir uns durch das Deck, indem wir dann halt immer sagen müssen, weiter aufdecken. Also wir überlegen, ob wir aufdecken wollen oder halt was kaufen wollen, also stoppen. Das wird so lange gemacht, bis wir zwei gleiche, also farbgleiche Piratenschiffe aufdecken. Dann war's das und dann ist der nächste dran und wir bekommen gar nichts in dieser Runde. Das ist sozusagen explodiert. Fertig. Bumm. Kaputt. Ja, und das macht sehr viel Spaß, weil durch die Piratenschiffe von 1 bis 4, glaube ich, in der Erweiterung, glaube ich, auch 5 Münzen irgendwie so, kommst du Münzen auf die Hand und diese Münzen brauchst du halt dann, um Crewmitglieder anzuwerben, die verschiedene Fähigkeiten haben, entweder Kampfkraft oder sie haben halt, dass du zwei Karten kaufen kannst, dass Karten billiger werden. Oder halt, die bringen dir halt Boni oder Symbole, die du für die Aufträge brauchst, die aufgedeckt werden. Weil sobald ein Auftrag aufgedeckt wird, wird der in die Tischmitte gelegt und für jeden wählbar. Also sprich, den darf jeder erfüllen. Die Aufträge haben meistens auch ein paar Münzen drauf und sind halt natürlich von Siegpunkten mehr wert. Wir spielen bis, war das 12 oder 13? Da bin ich mir gerade nicht so sicher im Kopf. 13, glaube ich, ne? Und ja, wer das zuerst erreicht, hat gewonnen. Also wird die Runde natürlich noch zu Ende gespielt. Kann natürlich einer sein, der noch drüber kommt und dementsprechend. Aber es ist halt super flott gespielt. Uns macht es immer sehr viel Spaß. Und ja, wir zocken es auch heute immer noch gerne. Und wir nehmen es immer wieder mit. Das ist auch ein Spiel, was wirklich immer mitfährt. Das ist auch bei mir im Handschuhfach im Auto. Also aus dem Grund. Doch, ich mag's. Also ich brauche auch nicht unbedingt die ganzen Erweiterungen. Wir haben sie und ab und zu spielen wir auch damit. Aber mir reicht vollkommen das Grundspiel, muss ich immer sagen, weil es einfach schön schnell runtergerockt ist. Und das können auch mittlerweile die Kinder mitzocken. Und ja, gefällt mir.
Ja, ein guter schönes Spiel.
Also ich habe das auch noch, ich habe meine alte Version auch noch hier von vor über 10 Jahren. Die Karten sehen aus, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber wir haben das auch öfter im Urlaub noch mit dabei. Ich mag das total gerne. Ja, weißt du denn, wer der Autor von Port Royal ist?
Ja, der Pfister, ne?
Ja, das war, glaube ich, also er hat mit dem Vorgänger, also quasi auf dem das basiert, dieses Händler der Karibik, hat ja, glaube ich, damals diesen Wiener Nachwuchspreis gewonnen. Ich glaube, das war das Spiel, mit dem er überhaupt so in diese Szene da so richtig eingestiegen ist. Auch wenn so, was ich, Minen von Zavando und so war, glaube ich, noch früher. Aber das war der Moment, wo Alexander Pfister sozusagen auf die Szene getreten ist.
Ja. Ich mag die Spiele von ihm mag ich sowieso sehr gerne. Maracaibo zum Beispiel, Pirates of Maracaibo auch. Also das sind auch so Spiele, die ich super gerne spiele.
Ja, wobei man sagen muss, Port Royal ist wirklich so nicht das typische Alexander Pfister-Spiel.
Nein, das nicht.
Also was mit ihm verbindet. Aber ich mag Port Royal auch total gerne. Dieser Push-Your-Luck-Mechanismus funktioniert extremst gut. Also der macht einfach so ein richtig geiles Gefühl. So, ah komm, ich deck noch eins auf. Eins geht noch irgendwie. Ja, ich will ja vier verschiedene Piratenschiffe haben, damit ich noch irgendwie mehr davon bekomme. Ich überreize mich natürlich dann immer tendenziell. Sehr gutes Spiel.
Absolut. Ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das war unser kurzer 2014-Pick. Jetzt müsste man wieder zurück in die Zeit 2013, oder?
Ja, also jetzt sind wir ja quasi alle mit unseren drei Sachen durch. Ich hätte
ja, wir sind ja durch, genau.
Ich habe ein paar Sachen hier auf der Shortlist.
Ich auch. Auf der Shortlist habe ich auch ein paar.
Die man vielleicht noch droppen könnte, die eigentlich auch, wenn man in diese Zeit zurückgeht, echt nochmal richtige Knaller sind, die man mal ausprobieren sollte.
Ja. Ja, da fangen wir an. Also, wenn du magst, können wir aber auch noch gern noch kurz durch die restlichen 2 Jahre durchgehen, Thomas.
Können wir auch machen.
Wenn du da noch was hättest.
Klar. Also, dann sind wir, wo sind wir jetzt? Bei 2013, oder wo sind wir?
Nee, jawohl.
Pass auf. Bei 2013 wäre mein Pick Lewis and Clark.
Oh, geil.
also völlig überraschend, wer mich kennt, weiß, dass ich dieses Spiel liebe. Das hat mich sowas von geflasht damals. Ein super cooler Mechanismen-Mix, bei dem wir auf die Spuren von Lewis und Clark, und nein, das ist nicht Lewis und Clark, es hat nichts mit Superman zu tun, sondern es sind zwei Abenteurerforscher, die damals so ein bisschen den Westen der USA erkundet haben und dann mit so einer Schiffstour oder Bootstour da runtergeschippert sind. Und das spielen wir sozusagen nach und haben so eine Mischung aus Handmanagement, Worker-Placement, cooles Ressourcenmanagement, bauen unsere Boote aus, also total clever, auch quasi wie man Ressourcen generiert, dass man immer die Auslage der Nachbarn mit bedenkt. Super geiles Artwork von Vincent Dutray, also ein Spiel zum Verlieben, und es hat wirklich sowas ganz Originelles, das ich in anderen Spielen danach nicht mehr wieder gesehen habe. Hunter und Krohn haben sich vor ein paar Jahren dann dem mal angenommen und haben eine Neuauflage rausgebracht. Da haben sie leider, finde ich, die Mechanismen so ein bisschen verschlimmbessert. Also das Spiel ist mechanisch etwas schlechter als das Original. Wenn ihr an das Original rankommt auf dem Sekundärmarkt, dann greift da unbedingt zu. Also das Spiel ist, finde ich, ein absoluter Traum. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem, weil es sich halt nicht so anfühlt wie tausende andere Eurogames.
Kann ich bestätigen. Ich habe es auch hier, finde ich auch mega gut.
Ich kann es nicht bestätigen. Hab's nicht.
Hast du es wenigstens mal besessen und dann wieder verkauft, oder?
Nein, nicht mal besessen.
Er wartet auf die Neuauflage von Awakened Realms mit echten Booten.
Genau. Nee, hab mich irgendwie nie gereizt. Ich weiß.
Komisch. Du musstest halt echt schön mit deinen Ressourcen so haushalten. Das war halt echt. Das Spiel hat dich ja in gewisser Weise noch limitiert. Ne? Und dementsprechend hast du da wirklich vorplanen müssen. Und das war echt cool.
Der Witz war, dass man sozusagen die Arbeiter und andere Karten als Verstärkung immer nutzen konnte, und irgendwann musste man, wenn man keine Aktion mehr machen konnte, Pause machen und sein Lager aufschlagen auf diesem, im Endeffekt ist es ja ein Wettrennen, denn wer zuerst ankommt, am Ziel gewinnt. Aber du hast quasi dann beim Übernachten und beim Camp aufschlagen Zeit verloren für alles, was du noch an der Hand hattest, für alle Ressourcen, die du nicht auf deine Boote gepackt hast. Also musstest du quasi wirklich optimal spielen und alle deine Sachen so ausreizen, dass du dann idealerweise so campst, dass du keine Zeit verlierst. Und das ist eine interessante Art, über seine Züge nachzudenken. Weil du halt nicht einfach so, ja, ich mach mal dies und jenes und dann mache ich irgendwie immer mehr, sondern du musst immer irgendwie on point überlegen, wie kriegst du die nächsten 3-4 Züge so hin, dass du dann an einem bestimmten Punkt rauskommst. Das ist super clever designed.
Absolutely. Ich habe mich entschieden für 2013 ein etwas unbekannteres Spiel, wie ich hoffe, rauszusuchen. Und das ist Das Vermächtnis, Stammbaum der Macht. Habt ihr davon schon gehört?
Gehört, ja. Ich habe mir vorhin schon überlegt, ob ich das mal gespielt habe. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich nie gespielt.
Es ist mal ein bisschen,
nicht fragen.
es ist halt mal ein bisschen was anderes. Es wirkt jetzt auch 10 Jahre später so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil was machen wir? Wir sind in Frankreich und wir versuchen hier 1729 in der Vorrevolutionszeit unseren Stammbaum und unsere Macht zu vergrößern. Stammbaum heißt tatsächlich, wir brauchen viel Platz, weil wir bauen unseren Stammbaum aus. Also heißt, wir kriegen Kinder, dann kriegen wir Enkelkinder und dann kriegen wir Urenkel. Und das ist das ganze Spiel, zu gucken, dass wir immer weiter unseren Stammbaum erweitern, vergrößern, damit wir an Prestige und an Punkte kommen. Manchmal musst du halt Leute dann heiraten, die dir dann Geld bringen. Andere bringen dir dann Ruhm. Du musst auch schauen, dass du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, wie zum Beispiel, du musst Grundstücke erwerben, du musst Unternehmen haben, die dir wieder Geld bringen. Und du, was du am Ende des Tages machst, ist nichts anderes, als zu sagen, ja, wer ist jetzt am besten für mein Kind, beziehungsweise wer bringt am besten was ein für die Familie. Das Schlimme ist, dass man, wenn man ein Kind kriegt, dann muss man vom Deck eine Karte ziehen und dann scheidet das quasi das Geschlecht. Das kann sein, dass es ein Junge ist, kann sein, dass es ein Mädchen ist. Es kann aber auch sein, und das ist eine relative unschöne Karte, dass es heißt Komplikationen bei der Geburt, verliere Mutter oder Kind. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was du heute schon fast nicht mehr so richtig machen kannst. Auch, dass du deine Kinder mehr oder weniger an den Mann oder an die Baronin bringst, nur damit du deine Macht,
die Baronin.
Ja, damit du deine Macht da erweiterst. Ja, ist sicherlich nicht so, ist ein bisschen problematisch. Das Spiel ist aber eigentlich ganz cool. Du baust wirklich vor dir diesen riesen Stammbaum aus, fängst quasi mit Generation 1 an, das bist du und deine Frau, ja, und dann erweiterst es bis Generation 3 und dann ist das Spiel auch zu Ende und wer dann am meisten Punkte hat, hat dann entsprechend gewonnen. Das macht total Bock. Hm.
Ja, es klingt nicht schlecht, aber wie gesagt, ich habe es irgendwie nie, also das habe ich wirklich noch nie gesehen, nicht mal gesehen. Also deswegen.
Es ist auf dem Deutschen bei Pegasus rausgekommen. Dementsprechend sollte man eigentlich wissen, sollte man es eigentlich kennen. Also was Pegasus bringt ja jetzt nicht gerade, also Pegasus ist ja bekannt, die pushen die entsprechend die Spiele. Aber vielleicht liegt es einfach am Thema und vielleicht liegt es auch, ja, vielleicht liegt es am Thema in Deutschland, keine Ahnung. Weil wenn du dir das anschaust, ich guck mal gerade nochmal, die haben ja dann doch ein paar Preise bekommen. Hier JUG Adult Game of the Year als Finalist 2014, Golden Geek Best Thematic Board Game Nominee. Also das Spiel hat da schon ein paar Sachen gemacht. Und ich find's cool. Und jetzt, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass da ein Reprint oder sonst was ever kommt. Deswegen ist bei mir auch noch in der Sammlung drin. Und es ist so anders, dass es halt wieder, es ist dann doch wieder eine Kuriosität, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, für mich ist es eine Kuriosität.
Wenn du mal Bock hast, es zu spielen, ich hab's ja da.
Thomas, du bist stumm. Du bist kurz.
Ich rede schon die ganze Zeit und kein Mensch hört mich.
So. Nee, genau. Aber wir konnten Lippen lesen, aber das können die Zuschauer nicht.
Sehr geil. Nee, aber wenn du das Vermächtnis gut aufbewahrt hast, dann kommen wir ja vielleicht auch mal dazu, das irgendwann zu spielen.
Ja, jederzeit gerne. Jederzeit gerne. Ich glaube, da gab es auch mal, das war auch einer der früheren Videos von Hunter und Kron. Ich glaube, die hatten das mal als Review-Video gemacht.
Port Royal übrigens auch. Ich glaube, das Erste, was die gemacht haben, war Love Letter und Port Royal, kann mich dran erinnern, da saßen sie noch am Küchentisch irgendwie, ganz, ganz spartanisch und haben da voller Leidenschaft die Spiele in die Kamera gehalten. Da kann ich mich auch noch lebhaft dran erinnern. Und das ist ja ähnliche Zeit, ne?
Ja. 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 Sehr schön. Dann sind wir 2014. Was haben wir denn da? Magst du anfangen, Thomas?
Ich habe Camel Up.
Also bei 2014 würde ich jetzt einfach zwei Sachen ganz kurz droppen, weil ich kann mich da nicht entscheiden, was ich cooler finde. Ich glaube, beide Spiele sind bekannt, aber nicht so bekannt. Das eine ist eher ein Eurogame, da treffe ich natürlich euren Nerv total, und zwar ist es die Schlösser des König Ludwig. Das ist ein Spiel, bei dem jeder sich sein eigenes Traumschloss baut mit abgefahrensten Sachen, also eigentlich im Endeffekt ein Plättchenlegespiel, wo jeder vor sich wirklich ein richtig cooles Schloss hat mit einem Billardzimmer und mit, also lauter individuelle Räume, die man sich da holt, die dann alle sich aufeinander beziehen und dann Punkte geben. Ja, wenn du das da und das angelegt hast, kriegst du für den Raum Punkte und so weiter. Und das Coole ist, es ist so ein Beatspiel. Also wir müssen quasi bieten, um die einzelnen Räume zu bekommen. Und da ist halt immer auch so ein Auf und Ab. Ne? Wie viel ist einem was wert? Was will man unbedingt in seine eigene Auslage kriegen? Also viel Interaktivität auch drin. Aber das, was mich damals irgendwie so begeistert hat, war einmal diese Kreativität an unterschiedlichen Räumen, die es da gibt. Weil du halt auch das wirklich dann so lebst so ein bisschen. Ne? Ah ja, ich werde mir hier noch eine Bowlingbahn irgendwie neben meinem Billardzimmer bauen. Zu meinen 7 Schlafzimmern dazu. Und dieser Beat-Mechanismus, der war auch echt sehr cool. Und das Zweite, was ich gerne noch droppen würde, ist ein eher thematisches Spiel. Und zwar ist es Dead of Winter. Ein Zombie-Apokalypse-Spiel mit mehreren Szenarien, das semi-kooperativ gespielt wird. Also jeder von uns ist eine Rolle und wir sind eigentlich im Endeffekt eine Gruppe von Überlebenden, die versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen, bestimmte Ziele zu erreichen. Es geht natürlich darum, Nahrung zu beschaffen, uns in Sicherheit zu begeben und diese ganzen Zombie-Horden, die auf uns immer einprügeln, irgendwie fernzuhalten. Aber jeder hat auch seine eigenen persönlichen Ziele und muss an denen arbeiten. Und einer ist sogar ein Verräter. Der will eigentlich, dass wir scheitern. Aber dadurch, dass jeder eigene Ziele hat, kommt man automatisch immer wieder mal in so Konflikte, wo man Dinge tut, die halt nicht so gut für die Allgemeinheit sind. Aber es kann ja auch andere Gründe haben. Und das hat ein Killer-Artwork und einfach eine richtig coole Atmosphäre. Das ist auch mittlerweile so ein bisschen untergegangen. Ich weiß auch nicht warum. Also wenn es um diese Art von Spielen geht, dann spricht kaum mehr einer darüber. Aber allein das Cover sieht schon so wahnsinnig gut aus.
Winter der Toten ist das.
Ja, ne? Genau. Ja. Winter der Toten. Also ich habe es jetzt tatsächlich auch ein paar Jährchen nicht gespielt, aber ich habe es hier immer noch im Schrank und ich würde das irgendwie nie weggeben, weil das wirklich so ein Kleinod an thematischem Spiel ist.
Gebe ich da recht? Das war auch mitunter eins der ersten großen Bekannten, die ja auch dieses Semi-Kooperative da, sagen wir mal, etabliert hat. Also es gab sicherlich welche davor. Welche wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Da können unsere Zuhörer gerne uns da nochmal Kommentare geben, falls uns da was entwischt wäre, was wir nachholen sollten. Aber es war mitunter eines, das das salonfähig gemacht hat. Und das war eins der Spiele, die ich wiederum cool fand, weil du halt auch diesen Aspekt hattest, dass du eben, ja, also das ist nicht ganz kooperativ, du warst quasi nur punktuell kooperativ. Und dieses Misstrauen am Tisch war halt echt cool. Und es war das erste Mal, dass ich halt so kooperative, also das semi-kooperatives Spiel gespielt habe. Und das war so, boah, geil. So, bist du das jetzt oder will ich das jetzt oder wie auch immer, das schon ganz gut macht.
Das passt halt thematisch auch so gut, ja. Ne? Weil, also wenn du an solche Sachen wie The Walking Dead oder ja. Sachen in dieser Richtung denkst, da sind alle diese Filme und Serien ja auch so inszeniert, dass es immer so eine zusammengewürfelte Truppe ist von Leuten, die halt alle auch ihre eigene Agenda verfolgen. Und das haben die hier perfekt umgesetzt, finde ich.
Ja, ich hatte das Spiel auch.
Hast du es gespielt?
Nein.
Hast du es? Nein.
Aber da muss ich zur Verteidigung sagen, es war erstens nur in einer hier so einer Wundertüte drin. Das heißt, im Grunde genommen habe ich es mir jetzt nicht bewusst gekauft. Und zweitens, meine Frau mochte es gar nicht. Deswegen, also so vom Arzt. Ich habe
es nicht gespielt, woher wollte ich das
wissen? Das ist egal, sie hasst Zombies. Also aus dem Mund war es raus, da brauchte ich gar nicht ankommen.
Wobei man auch sagen muss, das ist kein Spiel für zwei Personen.
Ja. Also das kommt dann wahrscheinlich noch dazu. Da damals.
Ist ein bisschen lame rauszufinden, wer der Verräter ist von beiden. Ja, stimmt. Du bist der Verräter. Nein, du bist der Verräter.
Aber man kann es mit zwei spielen, steht da.
Ja, aber dann spielt man es, glaube ich, voll kooperativ. Also da gibt es ja auch mehrere Varianten in der Box.
Ja.
Dann würde ich nochmal 2014 rausholen. Dann suche ich tatsächlich eins. Weil es gibt ja eins, was absolut mein Favorite 2014 ist. Und ich glaube, da wirst du mir, Thomas, beipflichten. Bastian hat es wahrscheinlich schon verkauft. Five Tribes. Das will ich nur mal kurz erwähnen und stehen lassen. Five Tribes, echt ein cooles Spiel. Wie heißt es noch?
Habe ich verkauft? Nein, Quatsch. Nee,
wie heißt es noch?
The Djinns of Dakala.
Genau, und der Mechanismus ist der
Mancala.
Mancala, genau, danke. Und das noch ein bisschen mit einem kleinen Twist, das hat mir echt gut gefallen. Aber ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Spiel, was ja auch nach wie vor immer noch sich einer sehr hohen Wertung auf BGG freut. Platz 85 aktuell sehe ich.
Und vor allem ist es nicht zu bekommen. Also da darfst du den Leuten eh nicht den Mund wässrig machen. Da haben Leute schon Körperteile für abgegeben, um an diese eine Kopie ranzukommen, weil es ja leider auch nie neu aufgelegt worden ist.
Wobei man kriegt es im Ausland tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn du auf belgische oder holländische Händler schaust, die haben dann teilweise was, weil es wird auf Englisch nachgedruckt. Ganz lustig. Und es ist eigentlich sprachneutral. Also wenn du da einmal das durchgelesen hast, die Regel, dann passt das.
Und genau. Ich habe es gespielt. Nur so
und wie fandest du?
Ich fand's super. Und ich hätte es auch nicht verkauft, aber ich habe es halt nicht.
Sehr gut. Das Spiel, was ich für 2014 gepickt habe, ist Alte dunkle Dinge.
Das finde ich geil. Und das habe ich auch nicht verkauft. Das habe ich immer noch.
Das ist auch jüngst nochmal als Remake rausgekommen.
Ja, das habe ich nicht.
Habe ich dann auch nicht, weil das Remake hat scheinbar ein paar Sachen versucht zu verändern und hat es dann
verschlimmbessert. Ja.
Wobei das Spiel ja so ein bisschen hin und her, also von dem einen zerrissen, von anderen gemocht wird. Es ist ein Würfelspiel, ne? Es ist ein Kniffel aufgebohrt und hat halt ein sehr grünliches Erscheinungsbild. Und es hat halt damit wieder so ein bisschen Cthulhu, was heißt ein bisschen, es hat das Cthulhu-Thema drin. Und du versuchst dann, dir Marken zu ergattern. Durch Marken versuchst du dein Würfelergebnis zu verändern. Und wenn du scheiterst, die verschiedenen Begegnungen, also Begegnungen heißt, du hast eigentlich ein Spielbrett und am Spielbrett sind, lass mich lügen, 6 verschiedene Orte. Und diese Orte sind halt die Begegnungen und dann gibt's da ein Ziel an Würfel, Kombination, die du erreichen musst, und wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du halt so einen Wahnsinnstoken. Du kannst aber, das ist auch ganz cool, dir Ausrüstung noch dazu kaufen. Dann gibt es also noch Kartendeck mit Ausrüstung, die helfen dir noch zusätzlich, eben deine Karten, deine Würfel zu manipulieren. Und mich hat das Thema einfach angemacht. Ich meine, Würfeln, ne, ist natürlich Zufall und Würfeln. Also Würfelglück muss man abhaben können, aber ein Kniffel, was einfach nur ein Becher, ein paar Würfel und ein Block ist, versus ein bisschen Thema, was noch im Cthulhu-Style ist, mit einem Artwork, was halt, ja, muss man auch mögen, aber schon cool ist, ja, war einfach immer die bessere Wahl. Deswegen habe ich auch kein Kniffel zu Hause, sondern eben solche Spiele.
Ich schon, ich habe Mickey Maus gekniffelt zu Hause. Für die Kinder.
Ja, mit den Kindern habe ich auch schon alte, dunkle Dinge gespielt. Wir haben, das war ein bisschen von den Regeln vereinfacht, dass du diese ganzen Tokens etc. nicht konntest. Und je nach Alter durftest du auch mal einmal mehr oder zweimal mehr rerollen, ja. Aber ja, das gibt natürlich auch. Aber ich nehme an, ihr kennt es.
Ja, ich habe es einmal gespielt, ja. Ich fand das sehr interessant. Das Einzige, was mir an dem Spiel nicht gefällt, ist irgendwie der Titel. Ich finde den sehr sperrig. Und irgendwie zu sagen, hey, heute noch eine Runde alte, dunkle Dinge, weiß ich nicht, ist irgendwie...
ich hab voll Bock.
Es spiegelt irgendwie nicht so den Spielreiz wider, den man bei dem Spiel erfährt. Aber das ist ein wirklich guter Pick, ja, weil ich glaube, den kennen auch nicht alle.
Mhm. Ja, tatsächlich. Also es ist etwas, was spärlich aus dem Regal gezogen wird.
Aber es gibt es ja auch nicht mehr und die Erweiterung war ja auch sehr schwer zu bekommen und deswegen wurde es ja neu aufgelegt.
Noch ältere, noch dunklere Dinge.
Noch ältere, noch dunklere Dinge, genau. Nee, aber die Erweiterung sah schon ganz, hier die Neuauflage sah schon schön aus auf dem Tisch mit dem Bötchen, das dabei war.
Ja, die haben Würfel. Da, also nur zum Hintergrund, das Bötchen ist ja am Ende des Tages ein Würfelturm, ne? Ja. Das man sich auch extra kaufen musste, dann eine Neoprenmatte, was man sich extra kaufen konnte. Für also, ein Spiel, was nur durchschnittlich ist. Wie gesagt, es ist ein aufgebohrtes Kniffel, ja? Wenn du auf der Suche nach einem Kniffel bist, was grünig ist und halt deluxified werden kann, ja, dann wirst du hier sicherlich fröhlich und glücklich. Aber ich hatte mal alles, wir hatten das Thema, ne? Ich hatte mir alles schon in den Karren bei Kickstarter reingeladen und dann habe ich gesehen, wie viel das Ganze kostet. Da habe ich gesagt, so bevor ich jetzt hier einen Wahnsinnstoken nehmen muss, weil ich die Begegnung nicht schaffe, lasse ich es lieber. Dafür habe ich aber heute Geld ausgegeben für die Big Box von Arnak.
Ja, Lito.
Das habe ich auch getan.
Alle.
Es können alle mal raten, an welchem Tag diese Folge aufgenommen worden ist.
Wir waren mit dir erst. Dann könnt ihr raten.
Nee, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt haben wir ja die 5 Jahre da schon durch. Dann lass uns doch mal gucken, was noch auf der Longlist war.
Die Longlist.
Du meinst Shortlist, ja.
Longlist.
Ja. Das hatten wir jetzt gerade, ja.
Shortlist. Also ich habe hier echt so viele Sachen noch stehen. Ich finde gerade 2012 war so ein geiles Jahr. Wir haben nicht über Robinson Crusoe gesprochen, wir haben nicht über Tolkien geredet, Legenden.
Ja, Tolkien habe ich auch übrigens.
Love Letter. Also da kamen so viele genre-definierende Spiele raus, die man auch heute noch gerne spielt. Vielleicht noch ein kleines Ding, da gehen wir wieder in den Anfang zurück, 2010. Ein Spiel, von dem man auch gar nicht mehr hört, ist Fresco. Ich glaube, dass das sogar den Deutschen Spielepreis damals gewonnen hat.
Hat es, ja.
Ja, und ich fand das auch so clever. Also da geht es darum, dass wir, glaube ich, die Sixtinische Kapelle irgendwie bemalen. Und da musste man eben halt die Ressourcen, die Farben waren, konnte man dann halt mischen. Also konnte dann so Sekundär- und Tertiärfarben irgendwie machen. Und es hatte auch total coole Mechanismen, dass wir erstmal so die Startspielereihenfolge und die Aufstehzeit bestimmen und wer kann was zu welchem Bonus machen. Lauter clevere Sachen. Es hat halt leider die Optik von Queen Games, ja. Das ist nie besonders förderlich für ein Spiel. aber das fand ich damals richtig clever und das würde ich auch jederzeit wieder mitspielen. Wenn, das ist eins, das ich da tatsächlich irgendwann mal verkauft habe, also das besitze ich leider nicht mehr, aber so retrospektiv gesehen war das echt ein richtig gutes Ding.
Ne, definitiv kann ich mich auch nur anschließen.
Ein Spiel, was auch rauskam und da heute noch sehr viel gespielt wird, ist Clask, übrigens, 2014. Wusste ich auch nicht, dachte, das wäre neuer.
Ich habe meinen Clask erst vor 2 Jahren bekommen und haben das dann auch danach rauf und runter gespielt. Das ist natürlich jetzt kein richtiges Brettspiel, aber es macht halt
absolut. Nein, aber es gehört ja schon, ja genau. Auf dem Brettspielwochenende haben wir es gespielt, also gehört dazu.
Ja, das geht ja immer. Das geht ja immer. Also ich hätte für 2010, wenn wir es nochmal chronologisch angehen wollen, ne?
Chronologisch, ja, mach mal. Warte, ich guck mal.
K2, also K2.
Ah.
Mhm. Gab es auch meanwhile quasi mehrere Reprints und Neuauflagen. Ein kartengesteuertes Bergsteigerspiel. Und das war schon cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Du hast da wirklich auch diesen Druck gehabt, so gehe ich jetzt nochmal einen Schritt hoch, ich muss ja irgendwie auch wieder runter, ich brauche nochmal Sauerstoff etc. Also da hast du wirklich diesen Druck dabei gehabt und das hat echt, also es kann ja auch mittendrin aus sein, das Spiel für dich, ne? Also das hat echt Spaß gemacht. Dann 2010 Trois, oder Trois, wenn man es auf Deutsch aussprechen möchte. Ne?
Trois.
Wir bleiben Troy, ne? Genau, also das ist auch ein super. Ja, eigentlich, ja, Würfelspiel, also Dice Placer. Und dann hätte ich noch etwas unbekannt, Luna. Kennt das jemand von euch noch?
Jetzt.
Luna war auch eins, wie hieß er noch, auch einer meiner Lieblingsautoren. Ah, ich und mein Kopf, mein Namensgedächtnis. Stefan Feld, dankeschön. Stefan Feld. Genau, es war auch gar nicht so ein einfacher, ne? Es war schon ein bisschen komplexerer Feld. Feld aber ein bisschen aus der Zeit mittlerweile. Also das ist quasi eine Hauptinsel, dann hast du ein paar andere Inseln gehabt und dann musstest du entsprechend wandern und musstest aber deine Worker so und so hinstellen, dass du die auch richtig punkten kannst etc. War trotzdem schön.
Da fällt mir auch noch eins ein, nämlich, ich glaube, das war das Spiel, das er nach die Burgen von Burgund rausgebracht hat, nämlich Brügge. Das fand ich damals
2013.
Auch, ja, das fand ich auch richtig gut.
Ja.
Auch mit so einem ganz bestrafenden Aspekt, aber halt mit so Multi-Purpose-Cards, wo man irgendwie immer überlegen konnte, was man mit seinen Karten anstellt, um sich da in Brügge irgendwie ein bisschen was aufzubauen. Und dann kamen halt immer ständig irgendwelche Plagen, die einen quasi fertig gemacht haben, wenn man sich nicht davor vorbereitet hat. Ist, finde ich, auch ein unterschätztes Spiel von ihm. Also da redet heute auch keiner mehr drüber, aber ich fand das damals ähnlich stark als die Burgen von Burgund.
Definitiv. Ich hab das Glück, dass ich auch noch das Originalspiel habe mit der Erweiterung. Und ich habe das Design Hamburg, also den Reprint von Queen Games, nicht verstanden, warum sie es so Queen Game-y gemacht haben. Naja, das.
Damit sie den vierfachen Preis verlangen können.
Ja, vielleicht. Ja, genau, richtig. Genau, für Hässlichkeit wird bezahlt. 2011 hätte ich noch,
ja, ich wenn auch. Wir
bei Feld bleiben wollen.
Achso, nee, das habe ich nicht.
Trajan.
Mm.
Ja. Mit dem Rondellmechanismus, ne? Also, das hat der da. Das ist auch mitunter einer der ersten, die das genutzt haben. Und bei Trajan ging es halt darum, quasi als römischer, also Patrizier wahrscheinlich, sich wichtig zu machen und verschiedene Sachen machen. Eigentlich klingt das fast wie der Plot von Nova Roma, jetzt, was ja kurz bei Queen Games rausgekommen sind, wo wir wieder bei Queen Games wären, verdammt nochmal. Was mir nicht so gut gefallen hatte, aber das Rondellmechanismus von Trajan fand ich echt cool.
So.
Dann 2011, und das hat mich geschockt, kam Takenoko raus.
Das ist crazy, gell?
Das ist verdammt nochmal 14 Jahre her. Und das Spiel ist immer noch frisch, sieht immer noch nicht altbacken aus. Ne? Das, gut, sieht, ist Comic-Style, sieht sehr bunt aus, interessiert natürlich, ist immer so ein Augenschmaus. Das ist schon krass.
Ja, also da kannst du mich nachts aufwecken für. Also ja, das spiele ich tatsächlich regelmäßig hier noch. Es ist auch ein ideales Spiel, um neue Leute ins Hobby reinzuziehen, ja, weil alle sagen, boah, wie geil, man baut da irgendwie Bambussachen auf. Und es ist wirklich super simpel und trotzdem hast du viel mehr Entscheidungen als in so klassischen Spielen aus den 80er Jahren, die viele nur kennen. Also das ist ein ein absoluter Keeper, das Spiel.
Ja, definitiv. Dann werde ich wahrscheinlich auch mitten in der Nacht wecken können für Village, was 2011 rausgekommen ist.
Selbstverfreilich. Da wundert es mich tatsächlich, dass niemand irgendwie diesen tollen Mechanismus aufgegriffen hat mit die Zeit ist eine Ressource und deine Arbeiter sterben und du musst überlegen, welche du wie ausbildest und wann sterben lässt. Das ist ja so unfassbar clever gewesen damals. Selbst die Brands haben ja da irgendwie nicht nochmal was dazu gemacht. Richtig geiles Ding.
Ich glaube tatsächlich, und ich hatte das mehrfach, dass ich das Spiel erklärt hatte und ich es wieder einpacken musste, weil die Spieler gesagt haben, nee, ich will kein Todthema spielen. Ich glaube, das ist teilweise bedrückend für die ein oder andere Person, dass sie hier eigentlich was Spaß haben wollen und nicht irgendwie an einem ernsten Thema arbeiten, arbeiten oder spielen wollen. Dementsprechend hat das tatsächlich mehrmals auch den Tisch wieder verlassen müssen, obwohl es mal aufgebaut hatten und losspielen wollten.
Finde ich spannend, weil Tod kommt ja auch in anderen Spielen vor, wenn man sich dann gegenseitig abmeuchelt. Und da hat man ja wenigstens noch ein erfülltes Leben als Meeple gehabt und kann sich dann in seinen Altersruhesitz zurückziehen und sagen, guck mal, was ich erreicht habe. Ich habe hier einen Teil der Stadt mit aufgebaut.
Ich glaube, es ist nur nicht so abstrakt genug, als wie irgendwie ein Drachentöter oder als Elf irgendwas abzumurksen oder einem Zombie-Apokalypse. Das ist halt nochmal was anderes tatsächlich.
Ja, stimmt schon, ja.
Wahrscheinlich. 2011 war für mich ein ganz starkes Jahr. Da kam auch Belfort raus. Das war das, was ich vorhin gesagt hatte. Ne? Das war auch Feudalherrn. Ne? Und Belfort ist ein Spiel, wie soll ich das erklären? Das ist so im Fantasy-Bereich, aber ein Eurogame mit Worker Placement. Und du hast da Zwerge, die können dir Stein abbauen und Metall, also Stein abbauen. Und du hast Elfen, die können dir Holz abbauen. Und was du versuchst, ist eine Stadt aufzubauen, die Gilden da zu aktivieren und Area Control in diesen verschiedenen Stadtbereichen zu haben. Eine ganz bunte Mischung. Das Thema ist total abstrus, aber irgendwie lustig. Es ist teilweise auch sehr bestrafend, das Spiel. Es wirkt komplett aus der Zeit gefallen, aber wenn man so ein bisschen Bock auf Elfen und Gnome im Comic-Style hat, ist man da auch echt gut aufgehoben. Kennst du das?
Ja, ich habe es gespielt einmal. Meins war es tatsächlich dich, aber es ist trotzdem, finde ich, ein guter Pick für die Folge, weil es halt einfach was sehr Ungewöhnliches ist. Und ich glaube, das hat schon seine Fans gehabt damals.
Ja, das denke ich auch. Ansonsten wäre ich bei 2011 durch und könnte man bei 2012 noch weitermachen, weil das ist ganz wichtig 2012, meine Herren.
Ja, hau raus, was hast du noch?
Tagi.
Stimmt, das war auch 2012.
Ja. Tagi ist 2012 rausgekommen.
Eins der besten Zwei-Personen-Spiele ever.
Ja.
Auch ein System, gut, Nova Roma hatten wir jetzt, ne? Das ist, glaube ich, das erste, wo ich diese Art von Mechanismus mal in ähnlicher Weise wiedergesehen habe, dass man sozusagen so ein Grid hat und so Kreuzungspunkte irgendwie belegen muss, wo es ja quasi genau das Gegenteil ist von Tagi. Richtig. Aber also das fand ich wirklich damals total clever, was für ein großes Spiel da eigentlich drin ist und wie man zu zweit Worker Placement gestalten kann. Das war wirklich gut gemacht.
Ja, definitiv. Tagi kennst du, Basti, ne?
Ja, kenne ich.
Wie findest du's?
War nie mein Lieblingsspiel. Aber meine Frau liebt es.
Also du hast es ein paar Mal gespielt und du hast es noch.
Ja, ich hab's noch. Ja, ich darf es gar nicht verkaufen.
Ist sehr gut. Schönen Gruß an deine Frau.
Ja, so gesehen. Alles richtig gemacht.
Ja. Habt ihr noch einen Pick für 2012?
Ich habe meine schon alle rausgehauen. Also ich muss sagen, zu Robinson Crusoe brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Eins der besten kooperativen Abenteuerspiele. Leider nicht so zugänglich. Wobei mit der neuen Version ein bisschen einfacher mit dem Tutorial. Und ich finde halt Zolkin, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist einfach so ein gutes Eurogame, ja. Weil halt der Faktor Zeit beim Arbeiten irgendwie mit diesen Rädern da abgebildet ist. Und je länger du die Leute arbeiten lässt und wartest, bis du deine Aktion machst, desto geilere Sachen können die machen. Das ist auch wirklich wahnsinnig clever. Das haben andere Spiele tatsächlich in unterschiedlichen Arten auch wieder versucht, irgendwie so zu machen, aber mir auch nicht genug. Also ich finde, also da könnte man noch mehr rausholen aus diesem ganzen Konzept.
Ich bin auch sicher, dass es irgendwann von Tolkien nochmal ein eine Big Box oder sowas oder eine Awakened Realms Geschichte geben wird, weil das ist so prädestiniert dafür, nochmal geile Komponenten zu kriegen, wobei die Komponenten so ja auch schon cool waren. Mhm. Ich hatte ja damals auch das Ganze, ich habe mir im 3D-Drucker die ganzen Pyramiden nachgedruckt, ich habe mir die Zahnräder angemalt, dass es halt einfach nach Stein und nicht nach beigem Plastik ausschaut. Das war schon cool. Ja, das ist definitiv echt cool. Mein letztes Spiel auf der Liste, weil du hast mir tatsächlich schon einige weggenommen mit Shulkin etc., ist 2013 ein Evergreen in einer Boxgröße, die man eigentlich sonst nur oder fast nur von Friedemann Friese kennt. Es ist ein Spiel aus, was zur römischen Zeit spielt. Wir gehen zu Land und zur See, von Stadt zu Stadt oder Hafen zu Hafen und bauen dort Kontore auf. Concordia.
Ach Gott.
2013.
Ja, stimmt. Das ist ja auch schon so alt.
Das ist steinalt. Das sieht aber auch so alt aus, hat aber schon damals alt ausgeschaut.
Das ist richtig. Das sah damals schon altbacken aus.
Aber das Spiel ist auch unheimlich cool.
Ja.
Das kannst du heute noch runterzocken. Das ist sowas von cool.
Also das steht bei mir hier auch noch im Schrank, weil also dieser Grundmechanismus ist absolut großartig. Also das hat ja auch irgendwie so eine interne Eskalation, wie stark du deine Aktionen machst. Und es fühlt sich aber trotzdem sehr, sehr elegant an. Da ist kein Schnörkelchen zu viel bei dem Spiel.
Ja.
Aber ich musste damals schon, ich war gar nicht bewusst, dass das schon so alt ist, aber als ich das damals gespielt habe, musste ich schon so ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen, weil ich fand es damals schon nicht hübsch.
Ja, ich auch. Aber also und es hat mich auch lange zurückgehalten, das Spiel zu spielen. Allein nur dieses, oh nee. Aber als ich es einmal dann gespielt habe, konnte ich nicht mehr genug von kriegen. Und das ist auch ein Spiel, da kannst du mich nachts wecken. Ja, los geht's. Nur halt nicht zu zweit. Zu zweit macht's nicht. Also erst wenn halt zu dritt, teilweise zu viert bist, dann kommt da wirklich auch dieser Druck auf. So, ah, wer macht das? Und ja, auch ein Mega-Ding. So. Haben wir uns durch vier Jahre Spiele durchgefräst.
Fünf,
Verzeihung, stimmt. Es ist schon spät, müsst ihr wissen. Gott sei Dank bin ich kein Finanzer. 5 Jahre, genau.
Aber es ist schon geil, ne, was für großartige Spiele zu der Zeit rauskamen. Ich finde, das war auch so ein bisschen der Anbeginn, wo wirklich viele Spiele auch rauskamen.
Ja.
Ich meine, heute natürlich noch deutlich mehr. Aber vieles hat sich echt extremst gut gehalten. Oder man spürt eben halt Einflüsse dieser Spiele auf Lords of Waterdeep, fällt mir gerade auch noch ein, und Android Netrunner, auch beides 2012. Also da wird, wenn man drüber nachdenkt, noch viel mehr einfallen. Und viele, die tatsächlich auch Mechanismen neu gemacht haben oder irgendwelche Dinge eingeführt haben, die dann später weiterentwickelt worden sind oder wieder aufgegriffen worden sind von anderen Leuten. Also es war eine richtig geile Phase für die Brettspielwelt.
Definitiv, ja. Und was dann halt auch alles danach gekommen ist, also ich meine, diese schiere Masse, ich habe nicht nämlich schon mal geguckt, so wenn man jetzt nochmal diese Folge für 2015 bis 2019 machen würde, was da alles an Spiele käme, das kannst du jetzt schon fast Jahr für Jahr machen. Weil es gibt ja jetzt, also das ist Wahnsinn, wie sich das Ganze dann so exponentiell alles gestiegen ist an Qualität an Spiele. Also das ist echt krass anzuschauen. Da sind wir schon in unserer Blase, Brettspielblase, echt verwöhnt worden, die letzten 10, 15 Jahre. Und wie du sagst, die Anfänge, wo es ja auch richtig gestartet hat, ist gefühlt so in diesen ersten 5 Jahren da gewesen, 2010 bis 2014.
Ich glaube, ihr müsst auf alle Fälle mal irgendwann noch eine Folge machen, wo ihr die 5 Jahre davor euch anschaut. Da findest du mit Dominion und Pandemie und so auch einige starke Titel.
Ja.
Aber eben, wie du schon sagst, nicht so eine Masse, dass du sagst, gut, das sind halt wirklich 20 Megatitel pro Jahr, sondern das kann man dann nochmal gut abgrasen in so einem 5-Jahres-Zeitraum. Ja.
Das machen wir. Das wird auch eine der nächsten Folgen sein. Also nicht jetzt in 2 Wochen, 3 Wochen, sondern das würden wir dann gucken, dass wir das dieses Jahr noch 2 solcher Folgen raushauen werden. Thomas, danke, dass du dabei warst heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das können wir nur so zurückgeben. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Paar letzte Worte, Thomas?
Für die Folge. Wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich fand das irgendwie ein sehr interessantes Thema und es hat sehr Spaß gemacht, einfach nochmal ein bisschen auch in Nostalgie zu schwelgen und sich so zurückzuerinnern an die Sachen, wie man sie auch damals wahrgenommen hat und auch so ein bisschen zu reflektieren, was hat sich gut gehalten. War wirklich cool. Danke.
Vielen Dank. Ich schwelge ja immer in Nostalgie an der Stelle. Ich gucke ja neben den ganzen Neuheiten, gucke ich ja immer mal regelmäßig in Kleinanzeigen und suche dann immer mal wieder so ein paar Spiele, die ich nicht kenne und kaufe mir die teilweise auf gut Glück oder auf Empfehlung. Deswegen, ich glaube, es gibt einfach Spiele, die es sich lohnt zu spielen, selbst wenn sie halt 10, 15 Jahre alt sind. Daher mag ich das Medium jetzt schon.
Basti hat in der Zwischenzeit, glaube ich, wieder 5 Sachen ungespielt verkauft.
Ja, genau, richtig.
Nächstes Mal sprechen.
Genau. Also verkaufe ich gar nichts.
Das hat sich aber anders angehört.
Genau. Ja, es waren halt große Spiele, die jeder kennt. Aber sonst verkaufe ich gar nicht
so
viel.
Also ich verkaufe nur gute Spiele. Also
ja, genau. Weil die wirst du auch nur los. Ja, schlechte Spiele will ja keiner haben.
Man will die kaufen, ja gut machen.
Ah, schön. Schön. Nee, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir nochmal, Thomas. Würde sagen, wir haben jetzt fast 2 Stunden durch. Dementsprechend würden wir die Folge hier schließen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis ganz bald.
Tschüss.
Ja, danke auch von mir und tschüss.